ARD Sounds.
Hey Leute!
Hallo!
Ihr hört schon an der Stimme. Also ich bin Romina wie jede Folge, wie jede Woche. Aber Livia ist heute nicht dabei.
Nee.
Dafür habe ich aber sehr tollen, sehr schönen Ersatz gefunden. Willst du dich direkt einmal vorstellen?
Ja, total gerne. Ich bin Josie, bin auch Content Creatorin. Also wie stellt man sich vor? Ich bin 24 Jahre alt. Meine Hobbys. Ach so. Ich bin auf der Suche, aber ich mag schon alles, was so handwerklich und...
Ich bin auch auf der Suche.
Echt?
Ja.
Wow. Hey, ey, total cool. Ich liebe Handwerk und ich liebe Sport und ich liebe Tanzen und...
Mhm.
Okay, wir können auch einfach nur lesen, wenn du magst.
Lesen mag ich auch nicht so gerne.
Gut, dann.
Vielleicht lesen mache ich ausschließlich in diesem Podcast hier eigentlich.
Okay. Ja, wir werden schon was finden.
Ja, okay, super.
Ja.
Ja, schön.
Das bin ich.
Und deine Lieblingsfarbe noch?
Achso, meine Lieblingsfarbe ist auf jeden Fall grün. Und ich würde sagen, ich freue mich, hier heute Livia vertreten zu dürfen.
Ja.
Also es ist mir eine Ehre, hier zu sein.
Ja, ich bin auch sehr froh, dass du da bist, weil ich glaube, du bist für heute vor allem der perfekte Ersatz.
Ich hoffe.
Aber wir werden sehen, Leute. Sie weiß natürlich noch nicht genau, worum es in der Folge geht. Einen kleinen, einen kleinen Spoiler habe ich schon gegeben, weil ich natürlich nach der perfekten Person gesucht habe. Und ich habe so eine Close-Friend-Story auf Insta gemacht und war so, wer will mit mir Podcast aufnehmen? Und dann hat Josie sich direkt gemeldet und ich wusste von Anfang an, sie ist perfekt für die Folge.
Super.
Deshalb, das wird toll, aber dazu kommen wir gleich noch. Euch interessiert bestimmt, warum Livia nicht da ist. Wir waren nämlich die letzten zwei Wochen waren wir in Griechenland im Urlaub mit Hannes und Jeremy noch zu viert. Das war wunderschön, aber mehr dazu erzähle ich dann einfach in der nächsten Folge, wenn Livia da ist, dann können wir so gemeinsam drüber reden.
Ja,
ne?
Voll, verstehe ich.
Und als wir zurückgekommen sind, ist Livia auch direkt wieder los. Sie ist nämlich auf einem The Weeknd-Konzert gewesen. Magst du gerne?
Ja.
Ja?
Ja. Also ich freue mich für sie.
Ja, schön. Wolltest du auch hin?
Ich wollte unbedingt.
Hast du versucht, Tickets zu bekommen?
Ich habe es gar nicht erst versucht. Also ich glaube, die Enttäuschung wäre viel zu groß gewesen. Deswegen, vielleicht nächstes Mal.
Genau, und nach dem Konzert ist sie jetzt auch nach Hause gefahren zu ihren Eltern. Die haben einen Pool im Garten.
Oh, schön.
Ja.
Einmal Runde planschen.
Ein bisschen Urlaub nach unserem Urlaub, ne?
Erstmal erholen.
Ja, genau.
Kennt man.
Ey, wirklich, in diesem Urlaub ist so viel schief gegangen. Also ohne Witz. Ich führe es nächste Woche genauer für euch aus, aber es war crazy. Es ist noch nie so viel schief gegangen in einem Urlaub.
Stay tuned.
Was hast du so gemacht die letzte Zeit?
Oh, jetzt wird es kurz deep.
Ja, let's go.
Ja, also einerseits total schön. Ich durfte bei der Pride in Berlin dabei sein.
Mhm.
Aber da ist halt leider was passiert, was halt die ganz Deutschland, würde ich sagen, halt einfach mal kurz... Die Zeit ist kurz stehen geblieben, auch für mich. Und auch davon musste ich mich dann tatsächlich ein paar Tage erholen. Habe mich auch Social-Media-mäßig ein bisschen zurückgezogen.
Mhm.
Und bin jetzt quasi seit gestern wieder am Posten. Und der Schock sitzt immer noch tief. Also ich bin sehr froh, dass du weit davon entfernt warst. Das war, glaube ich, so der Peak-Moment in der letzten Zeit in the bad way.
Mhm. Ja. Willst du vielleicht einmal für alle, die vielleicht gar nichts davon mitbekommen haben oder so ein bisschen am Rand mitbekommen haben, einmal erzählen, was passiert ist?
Ja, voll gerne. Also der CSD, also der Christopher Street Day, ist ja ein Tag der Liebe. Also im Endeffekt, wir demonstrieren für Rechte für alle und das ist ein Tag voller Freude und Liebe. Und ja, zum Abend hin gibt es dann halt in Berlin auf jeden Fall immer eine Stage Time, wo verschiedene KünstlerInnen alles Mögliche präsentieren, von Tanz zu Show zu Singen, Klatschen, alles. Und auch ich mit meine Freunde und ich waren auch dort vor Ort und auf einmal mussten wir evakuiert werden und ich habe das zuerst überhaupt nicht verstanden. Warum soll ich jetzt in den Backstage-Bereich? Was ist passiert? Ich habe es gar nicht verstanden.
Kam das sonst durch so Lautsprecher? Oder?
Es kam tatsächlich eine Person zu uns, weil wir saßen im Fotograben und auf einmal meinte die Person, sofort nach hinten. Und ich war so, nee, ich darf hier sitzen. Also ich war richtig so, ich war perplex. Ich war so, warum fühlst du dich so auf? Also ich habe es nicht verstanden. Mhm. Und auf einmal hat sie mich auch wirklich versucht so zu ziehen. Und dann habe ich gemerkt, okay, es ist irgendwas. Und auf einmal hörte ich nur so, jemand läuft mit einer Machete rum.
Oh,
und ich war so, oh, actually ist das jetzt gerade irgendwie ein Ernstfall. Und dann kam auch direkt die Durchsage von den ModeratorInnen und es wurde gesagt, die Veranstaltung wird unterbrochen. Und ich war so, oh, oh, wie? Also auf einmal, man merkte Panik.
Ja.
Und es wurde auf einmal ganz schön ernst und überall Sirenen. Ja, es gab tatsächlich nicht jemanden, der mit einer Machete rumgefuchtelt hat, sondern jemand, der in eine Menschenmasse gefahren ist. Während der Parade, also beziehungsweise danach, wo Menschen friedlich gefeiert haben. Und da sind viele Menschen schwerst verletzt worden und eine Person ums Leben gekommen. Und an so einem Tag, wo es so wichtig ist, laut zu sein für seine Rechte, wurde jemandem das Leben genommen und das ist passiert im Endeffekt. Und das musste man erstmal verarbeiten, weil es hätte jeder in dieser Sekunde, ich hätte genauso da stehen können. Und es hat auf jeden Fall nochmal ganz doll gezeigt, was gerade eigentlich hier so los ist.
Ja. Ja.
Ganz traurig eigentlich.
Das hast du sehr schön gesagt, aber ja, ist heftig. Als ich das gehört habe, ich war, letztes Jahr waren wir auf dem CSD in Köln aber und dieses Jahr nicht. Aber als ich das gehört habe, war auch kurz in meinem Kopf so krass. Ich hätte einfach da sein können. Also da hätte ja jeder Mensch hätte da einfach stehen können. So.
Genau.
Das ist ja richtig crazy. Und dann wurdet ihr in den Backstage-Bereich gebracht.
Genau, und dann hat sich der Backstage-Bereich, also es war der Bereich hinter dem Brandenburger Tor, der hat sich dann aufgelöst. Also jeder ist dann irgendwie, hat sich von diesem Ort entfernt. Also es
wurde nichts mehr gesagt.
Nein, also man hat nichts mitbekommen. Also erstmal hieß es, ist es jemand mit einem Messer, dann hieß es, es sind Schüsse gefallen und erst dann, als es kam, ploppte in den Nachrichten auf, jemand ist mit einem Auto in die Menschenmasse gefahren. Erst dann wussten wir Bescheid. Also ich saß in diesem abgesperrten Bereich. Ich weiß gar nicht, wie der Platz heißt. Pariser Platz, glaube ich.
Weiß ich auch nicht.
Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall dort. War halt keine Menschenseele mehr, außer meine Freunde und ich. Und man hat nur Sirenen gehört. Ich wusste nicht, was los war. Und ich habe aber auch irgendwie nicht so ganz verstanden, wie ernst die Lage ist. Und dann habe ich das gelesen und Täter auf freiem Fuß und überall Hubschrauber und dann saßen wir da eine Stunde und irgendwann kam dann jemand und war selbst total aufgelöst und meinte, könntet ihr bitte auch den Platz verlassen? Mhm. Und dann waren wir so, okay, ja gut. Und dann haben wir uns ins Hotel begeben und
der Trip war durch.
Da war vorbei. Also da war nichts mehr mit Party, nichts mehr mit irgendwie den Abend ausklingen lassen, sondern wir saßen da zu dritt und ja, es war einfach so still auf einmal. Im Kopf. So.
Ja.
Angst einfach auch.
Boah, crazy. Das ist wirklich sehr, sehr heftig. Seid ihr dann noch länger in Berlin geblieben?
Ich bin zwei Tage bin ich noch mit Jamie geblieben. Wir sind dann zu seiner Familie raus aufs Land gefahren.
Boah,
ich hatte
keine
Menschenseele um mich herum und ich konnte einfach mal nur sein. Das war ganz gut und wurden toll bekocht und das war einfach, man konnte kurz Enkelkind sein. Das war ganz
wie
toll.
Schön.
Ja. Und das brauchte ich aber auch.
Ja.
Ja.
Kann ich mir voll vorstellen.
Ja, weil Social Media, Nachrichten, alles war voll über die ganzen Tage, was auch wichtig ist, aber auch viel für jemanden, der einfach generell schon viel trägt und dann kommt noch sowas dazu.
Ja, hast du bestimmt jetzt gerade noch täglich im Kopf, oder?
Schon.
Ja.
Schon.
Meinst du, dass sich das so in Zukunft so beeinflussen wird, wenn du so an öffentlichen Plätzen bist oder, keine Ahnung, nächstes Jahr beim CSD?
Also es gab hier jetzt noch die World Pride in Amsterdam. Ich wäre so gerne da gewesen, weil ich liebe Amsterdam. Ich habe Familie
Amsterdam
dort.
Amsterdam ist schön. Oh, echt?
Ja,
geil.
Ja,
wie cool.
Ganz toll. Und ich hätte das gerne miterlebt.
Mhm.
Auch zur gleichen Zeit wäre CSD Hamburg, der hat ja auch stattgefunden.
Mhm.
Für mich ist es wichtig, trotz dessen, was passiert, weil jeden Tag passiert sowas in der Art, auf jeden Fall. In der Welt ist es trotzdem wichtig, laut zu bleiben und gerade noch mehr laut zu sein, Präsenz zu zeigen und trotzdem nicht durch diese Angst, die ja dann entsteht, irgendwie zu sagen, okay, ich mache sowas nicht mehr. Es ist aber auch, ich würde lügen, wenn es nicht so wäre, dass ich jedes Mal Angst habe, wenn ich in der Menschenmenge bin. Weil wie oft ist das schon passiert?
Ja.
Wie oft lesen wir Nachrichten? Wie oft bekommen wir sowas mit? Aber die Angst ist jetzt präsenter, weil man so nah daran war.
Man hat es mal erlebt, ne?
Ja.
Man weiß jetzt viel mehr, wie es ist. Davor
genau.
waren es immer so Bilder im Kopf, so wie wär's wohl? Und jetzt hast du es mal so miterlebt. So.
Ja.
Ja. Crazy. Nee, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich den Gedanken auch schon oft hatte. Dass ich auch so in Menschenmengen war, so Weihnachtsmarkt war da wurden ja auch schon so oft so Anschläge verübt. Und da war ich schon oft und dachte so, krass, ich könnte es jetzt sein, jetzt könnte hier gerade einfach jemand reinfahren.
Ja.
Aber natürlich irgendwie voll wichtig, dass man sich genau davon nicht einschüchtern lässt, dass man dann nicht sagt, okay, wir bleiben zu Hause, was vielleicht genau das ist, was die Leute bezwecken wollen.
Genau.
Genau, deshalb eigentlich umso wichtiger, noch lauter zu sein,
noch
mehr auf die Straße zu gehen.
Absolut.
Ganz abgesehen von solchen Anschlägen haben ja auch viele Menschen, die so dieser Community angehören, auch im privaten Umfeld einfach voll viel Diskriminierung zu ertragen.
Ja, also nicht nur Diskriminierung, sondern auch einfach, wie schwer es ist, akzeptiert zu werden von seinem eigenen Umfeld, von Menschen, die einen großziehen, miteinander groß werden, Akzeptanz und also erstmal Selbstakzeptanz zu verstehen, hey, irgendwie ist das, was mir vorgelebt wird, vielleicht auch gar nicht das, was ich will.
Mhm.
Den Raum zu haben, zu überlegen, was liebe ich eigentlich?
Ja.
Liebe ich, wie liebe ich? Und das sind ja auch die Struggles, die man mit Identität, Sexualität, die hat man ja als Mensch, egal wo man sich einordnet.
Mhm.
Im Laufe der Pubertät kommt es ganz doll rüber und manchmal auch danach und viel, viel später. Aber diese Struggles, diese Selbststruggles hast du als Mensch, der in der Community ist, sowieso. Und dann kämpfst du irgendwie dafür, dich selbst und dass andere Menschen nicht akzeptieren. Und dann hast du Menschen, die das einfach nicht tun.
Ja.
Die dich dafür verabscheuen, verstoßen vielleicht.
Ja.
Dir Dinge antun. Man hört jeden Tag solche Geschichten.
Ja, total. Also ich weiß nicht, ob ihr alle vielleicht auch jemand in eurem Umfeld habt, von dem ihr so Geschichten kennt. Bei mir ist es auf jeden Fall heftig. Also ich habe wirklich viele Freunde, die schwul oder die lesbisch sind, die von ihrer Familie auch bei vielen so. Aber ja, ich habe wirklich, also ich habe alles schon gehört. Und heute in der Geschichte, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, wird es auch so um dieses Thema gehen. Und ich habe eine crazy Geschichte dabei. Ich habe sie gestern Abend im Bett gelesen und ich hatte wirklich Gänsehaut. Es tut mir so, so leid, wenn ich sowas höre. Und deshalb bin ich aber extrem froh, dass du dabei bist. Und ich glaube, du wirst bestimmt auch noch bei der einen oder anderen Stelle so deine eigene Erfahrungen mit dazu geben. Du bist ja nicht nur Ally, du bist ja auch Lesbe.
Genau, ja. Ich label mich als Lesbe, ein stolzer Lesbe. Genau, und sehr gerne, ich kann sehr gerne, ich freue mich darauf, was dazu zu sagen.
Du bist voll geoutet. Also
ich bin voll geoutet,
Vor deiner Familie, vor der Öffentlichkeit, bei dir gibt es keine Person, die es nicht weiß, oder?
Ich glaube, die Personen, die es nicht wissen, die sollen es nicht wissen, würde ich mal so sagen.
Es gibt aber welche, die es nicht.
Ach, ich glaube, die leben so weit hinterm Mond, die wissen, glaube ich, gar nicht mehr, wer ich bin. So.
Aber Menschen aus deinem privaten Umfeld, meinst du?
Ja, Familie war nicht immer einfach.
Oh, okay.
Da habe ich es halt einfach nicht thematisiert. Also ich gehe davon aus, wenn sie mich auf Social Media sehen. Ich habe mich, glaube ich, erst auf Social Media sogar geoutet, richtig, als von meiner Familie.
Nein.
Ja, also es war schon sehr nah aneinander, aber ich habe mir, glaube ich, dadurch, dass ich sonst keinen Support hatte, habe ich mir mein Support-System quasi über Social Media aufgebaut.
Krass.
Ja, mir den Mut da quasi auch selber.
Mhm.
Aber dazu kommen wir noch. Ich bin sehr gespannt, wenn du jetzt mit der Geschichte anfängst. Und dann vielleicht passt das ja, dann kann ich direkt so sagen, hey, das war so und so bei mir.
Dann starten wir einfach mal. Ich will nämlich alles hören. Das ist das Coole irgendwie, dass wir uns noch nicht so kennen.
Ja,
weil ich
wir haben es noch gar nicht gesagt, woher wir uns kennen.
Ja, erzähl mal, woher kennen wir uns denn?
Eigentlich kennen wir uns. Wir haben noch nie wirklich miteinander geredet.
Nein, oder?
Nein, im realen Leben. Wir kennen uns durch Social Media.
Mhm.
Und tatsächlich habt ihr beide mich eingeladen zu eurer Party, wo ihr dann auch released habt, dass ihr einen Podcast macht.
Stimmt.
Ja, deswegen,
du warst
wie funny.
Alles an dabei.
Ja.
Ach, krass.
Deswegen war ich so, oh mein Gott, wie cool, die machen einen Podcast. Jetzt sitze ich einfach hier.
Ja, das ist witzig.
Ja.
Tatsächlich, ich hau's jetzt raus, ich verfolge dich schon sehr lange. Schon sehr, sehr lange.
Nein, echt?
Ja.
Oh, wow.
Ja, bestimmt schon, also was heißt sehr, sehr lange, aber so im Vergleich zu, wie lange ich andere Influencer, weißt du, oft ist so, ich bin jetzt nach Köln gezogen und oft treffe ich hier Leute und folge denen dann ab jetzt so oder schon so 2-3 Monate, aber die folge ich schon ziemlich lange.
Wow.
Also cool. Schon ein paar Jahre.
Hallo,
jetzt ist es raus.
Okay, ich muss dafür erstmal einen Schluck trinken hier. Wow.
Nee, aber ich habe mir, als ich so überlegt habe, du bist heute da und zum einen dachte ich natürlich so, ein bisschen mutig auch, sich mit jemandem so in einen Podcast zu setzen, den man so gar nicht kennt. Stell dir vor, wir reden jetzt und merken so, uff, das die vertritt gar so ganz Scheißwerte und dann ist so, eigentlich möchte ich nicht weiterreden.
Eigentlich gerne entfolgen und löschen.
Ja, ehrlich.
Es ist einfach ein Blind Date, also ja, ohne Blindness, aber wir haben einfach ein First Date hier.
Ja, quasi, so TNT. Ist es. Sehr okay. Cool. Okay, dann würde ich, glaube auch einfach mal starten.
Ich lausche.
Du unterbrichst mich jede Sekunde, wenn du irgendwas Gutes beizutragen hast bei der Geschichte.
Alles klar.
Okay. Wie in jeder Folge haben wir auch in dieser Folge wieder die Namen von allen Personen im Podcast geändert. Es ist früh am Morgen, als Anahita sich ihre Schuhe anzieht, ihre Tasche nimmt und nach der Türklinke greift. Sie will sich gerade auf den Weg zur Hochschule machen, an der sie Kunst studiert. Aber als sie die Tür öffnen will, stellen sich ihre Eltern in den Weg. Ihre Gesichter sind regungslos, ihre Blicke kalt. Sofort weiß das Mädchen, dass etwas nicht stimmt und eine böse Vorahnung macht sich in ihr breit. Es reicht, du darfst nicht mehr aus dem Haus, sagt ihr Vater. In Anahitas Ohren ertönt ein Piepen, das Adrenalin rauscht durch ihre Adern und ihr Körper ist plötzlich unter Spannung. Der nächste Satz ihres Vaters lässt mit einem Mal ihre schlimmsten Albträume wahr werden. Wir wissen alles. Es bleibt kurz still. Und in diesem Moment weiß Anahita, ihr Leben wird nie wieder so sein wie vorher. Sie wird ihre beste Freundin Janina vielleicht nie wiedersehen. Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. In dieser Folge sprechen wir nämlich über physische und besonders psychische Gewalt in der eigenen Familie. Und wenn diese Themen für irgendjemand von euch belastend sind, dann hört die Folge vielleicht einfach nicht alleine an, drückt ab und zu mal auf Pause oder skippt die Folge auch, ganz wie ihr euch damit wohlfühlt. Und genau, das sage ich später auch nochmal, aber wir haben natürlich immer, wenn es um so sensible Themen geht, auch dieses Mal wieder Hilfsangebote in den Shownotes, da könnt ihr reingucken, falls ihr irgendwas Ähnliches erlebt habt oder jemand kennt in eurem Umfeld, der vielleicht Hilfe brauchen könnte, findet ihr in den Shownotes auf jeden Fall Links, Nummern, die euch weiterhelfen können. Für die Geschichte von Anahita und Janina bleiben wir, anders als sonst, nicht in Deutschland, sondern reisen etwa 3000 Kilometer nach Südosten in den Südkaukasus. Die Region grenzt im Norden an Russland und im Süden an die Türkei und den Iran. Dort wächst Anahita auf. Es ist 2012 oder 2013. Das Mädchen ist zu dieser Zeit etwa 14 Jahre alt, als ihre Geschichte mit Janina beginnt. Wie viele Mädchen in ihrem Alter ist Anahita damals ein großer One Direction-Fan und Teil der Fangruppe auf Facebook, in der sie sich mit anderen One Direction-Anhängern austauscht. Das war lustig, als ich das gelesen habe, weil die Geschichte von One Direction haben wir auch schon erzählt.
Ach cool.
Also das bei denen ging ja auch auseinander und das ist auch eine crazy Geschichte. Und die haben wir auch in der Folge, also falls es irgendjemand von euch interessiert, könnt ihr die auf jeden Fall raussuchen, weiß gerade nicht, welche Folge das ist, aber ihr werdet es finden. In der Gruppe fällt ihr bald immer wieder das Profil der 2 Jahre jüngeren Janina auf. Und als sie auf den Account geht, sieht sie, dass das Mädchen nicht nur in derselben Stadt wie Anahita wohnt, sondern auch eine gemeinsame Freundin mit ihr hat. Wie der Zufall es so will, stellt diese Freundin die Mädchen kurz darauf einander vor und die gemeinsame Leidenschaft für One Direction erleichtert das Kennenlernen. Mit der Zeit werden die Gespräche zwischen Anahita und Janina immer tiefgründiger. Sie öffnen sich und erzählen sich auch private Dinge über Familie oder Freunde. Weil sie in der Nähe voneinander wohnen, treffen sie sich bald auch öfter zu zweit und mit jedem weiteren Treffen haben sie mehr das Gefühl, jemanden gefunden zu haben, der sie wirklich versteht.
Voll schön.
Total. Während Anahita Janinas Verhältnis zu ihrer Familie nachvollziehen kann, weiß Janina genau, von was Anahita spricht, wenn sie sagt, dass sie sich oft allein und einsam fühlt. Beide Freundinnen wachsen zusammen. Sie verbringen schließlich jeden Tag gemeinsam und Anahita hat das Gefühl, zum ersten Mal in ihrem Leben eine wirkliche Vertrauensperson gefunden zu haben. An dieser Stelle ist es wichtig zu sagen, dass diese Folge nur aus der Sicht von Anahita erzählt wird, mit der wir für den Podcast gesprochen haben. Wir hätten auch gern mit Janina gesprochen, aber wir hatten keine Möglichkeit, sie zu kontaktieren. Die Mädchen werden beste Freundinnen und ihre Leben verschmelzen praktisch miteinander. Sie übernehmen die Sprache der anderen, teilen sich Klamotten, existieren nur noch im Doppelpack. Aber langsam, schleichend, verändert sich etwas in ihrer Freundschaft und plötzlich ist da dieses Kribbeln, das sich immer öfter im Bauch ausbreitet, wenn Anahita Janina sieht. Sie kämpft dagegen, weil sie weiß, dass ihre konservative Familie so etwas niemals zulassen würde. Anahita ahnt nicht, wie sehr sich ihre Freundschaft zu Janina in den kommenden Monaten verändern wird und zu was ihre Eltern fähig sein können. Anahita ist inzwischen 15 oder 16 Jahre alt und Janina der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Aber schon seit Monaten merkt sie immer wieder, dass Janina sich bei den Treffen anders verhält. Es sind subtile Anzeichen, eine zufällig wirkende Berührung hier, eine innige Umarmung dort. Janina macht ihr mehr Komplimente als sonst und es scheint Anahita so, als ob sie sich mehr als früher nur auf sie konzentriert. Immer öfter hat Anahita das Gefühl, dass ihre Gespräche in eine flirtende Richtung gehen, dass Andeutungen gemacht werden oder Antworten zweideutig sein könnten. Die Mädchen haben noch nie über ihre sexuelle Orientierung gesprochen und für Anahita ist eigentlich klar, dass sie heterosexuell ist, so wie ihre Familie ihr das immer beigebracht hat.
Das finde ich sehr spannend.
Mhm.
Also in so einem jungen Alter, dort schon zu wissen, dass das etwas ist, was in der Familie nicht akzeptiert wird, klar zu deuten, okay, das ist etwas, das ist mehr als Freundschaft. Ich spüre da ein Kribbeln, das ist irgendwas, ist anders in unserer Freundschaft. Das ist verrückt, dass du das einordnen kannst, wenn ich das auf mich beziehe.
Ja.
Das ist total interessant, weil das ist so eine ähnliche Kennenlerngeschichte mit der Person, mit der ich mein erstes Mal hatte.
Oh, echt?
Ja, deswegen.
Ach, das wart ihr auch vorher so befreundet.
Ja, tatsächlich waren wir nicht so, so innig, sondern wir waren in so einer Freundesgruppe. Wir bestanden nur aus Mädels. Mhm. Aber dort, unsere Freundschaft hatte sich dann auch so entwickelt, dass wir uns länger angeschaut haben. Ich mehr geguckt habe auf sie, wie es ihr geht, wie sie sich wirklich fühlt.
Mhm.
Auch so dann so kleinere Berührungen, ganz andere Dinge in mir ausgelöst haben. Aber ich habe das nicht akzeptiert.
Mhm.
Vor allem auch mein Umfeld war nicht supportive.
Wie bist du dann aufgewachsen? Wie sind dann so deine Eltern oder mit, also wurde dir auch so mehr oder weniger beigebracht, dass heterosexuell sein so das Richtige ist? Oder?
Jein. Also ich würde sagen, mein Vater hat nicht nur Witze über Sexualität gemacht, vor allem bei schwulen Männern, das fand er immer sehr lustig, sondern er hat es auch als eklig bezeichnet.
Oh.
Ich hatte so ein Verhältnis zu meiner Familie, dass Themen wie Sexualität, Identität, das wurde nicht besprochen.
Mhm.
Das war einfach.
Mhm.
Ich war einfach die Tochter und das hat man so angenommen. Es war aber auch nie so, dass man sich an den Tisch gesetzt hat und sagt, das müssen wir behandeln, wenn das nicht so ist. Ich meine, es gibt ja auch viele, die sagen so, hey, wir müssen dich in solche Austreibungs-Wiederumkehrungslager stecken. Das war nicht so bei mir, aber es war auch nicht so, dass ich den Freiraum hatte, mal irgendwie darüber zu reden mit Menschen, die schon älter sind.
Mhm.
Vor allem finde ich es wichtig, Elternteile sollten da auch eine eine Vertrauensperson sein und auch, die haben die Verantwortung.
Ja.
Und ich hatte nie den Space dafür. Ja, und dadurch, dass mein Freundeskreis aber auch sehr, ich meine, wenn man irgendwann in die Pubertät kommt, man kennt Jugendliche, man weiß, dass sie nicht wirklich immer nett sind.
Mhm.
Und so war mein Freundeskreis. Also nicht nur, dass ich mich sehr dolle angepasst habe, sondern auch habe ich mich sehr verschlossen, wenn das Thema gefallen ist, dass man irgendwie so Mädchen und Mädchen dürfen sich küssen, weil das ist geil, sowas.
Mhm.
Aber Männer und Männer sind eklig.
Mhm.
Das war auch kein Safe Space.
Mhm.
Und deswegen war ich sehr lange alleine mit diesem Gefühl, dass ich für diese Freundin, glaube ich, mehr empfinde.
Wie alt warst du denn, als du so das erste Mal den Gedanken hattest, dass du sie vielleicht mehr magst als so eine Freundin?
Ich würde auch sagen, ich war 13, 14.
Oh, okay, auch schon ziemlich früh.
Ziemlich früh,
und
ja.
Und wann hast du es dir eingestanden? Hat es lang gedauert?
Ich hatte immer wieder Phasen, wo ich gesagt habe, das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich will das nicht. Ich will so nicht sein.
Warum wolltest du es aber nicht? Wolltest du so ein Leben führen, wie es deine Eltern getan haben? Oder wolltest du irgendjemand gerecht werden? Oder?
Ich glaube, weil das war mir, ich war so alleine mit so unfassbar vielen Themen,
okay,
dass ich das nicht auch noch tragen. Ich wollte nicht nur das schwarze Schaf in der Familie sein, die Tochter, die die ganze Familie irgendwie komisch macht. Ich wollte nicht mehr die Komische sein. Ich wurde so sehr gemobbt in meiner Schul- und Jugendphase. Ich wollte nicht mehr auffallen. Ich wollte einfach untertauchen in der Gesellschaft.
Oh Mann, das tut mir
und
so leid.
Ich wollte das nicht akzeptieren. Ich wollte es nicht. Ich wusste es klar. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, gefühlt schon gewusst, als ich rausgekommen bin aus der Gebärmutter. Wirklich, also das war so eindeutig. Aber ich habe so lange das gewollt, dass man mich in der Gesellschaft einfach akzeptiert, dass ich nicht mehr ich selber war. Ich habe ja auch also die Klamotten nicht getragen, die ich wollte. Ich habe mich geschminkt, weil mir gesagt wurde, ich soll das machen. Ich habe mich so dolle angepasst, weil ich einfach das Bedürfnis von Bindung haben wollte. Auch in der Geschichte wird ja gesagt, das erste Mal hatte sie das Gefühl, jemand, eine Vertrauensperson zu haben. So, und das ist das, glaube ich, was ich wollte. Und ich hatte einfach Angst, ganz viel Angst. Und dadurch, dass ich halt keine Vertrauensperson hatte, hatte ich nur mich. Und boah, dann sind da so viele Themen. Und ich wollte, glaube ich, das einfach nicht akzeptieren.
Ja.
In the end, it is what it is.
Ja. Hast du dann aber direkt gecheckt, dass es für dich nur Frauen sind, dass Männer gar nicht in Frage kommen? Oder hast du es lang noch so, ich bin bi, so Männer kommen schon auch in Frage?
Ja, also ich hab auch eine relativ schöne Beziehung mit meinem besten Freund damals geführt.
Ah, okay.
Wir waren beste Freunde und dann hieß es nur so, ja, warum seid ihr denn kein Paar? Ihr seid doch so toll.
Mhm.
Und ich habe ihn geliebt, aber ich weiß jetzt, dass ich ihn nicht auf romantische Art und Weise geliebt habe. Und es war eher so, ja, das wird so erwartet.
Ja.
Und ich habe versucht, eine Rolle zu übernehmen, die ich nicht, also eine Rolle, gibt's ja nicht. Aber ich habe versucht, mich da rein zu zwängen, obwohl das gar nicht so ist, wie ich fühle. Ich hatte meine Phasen. Ich hatte meine Phasen und ich gehe damit auch offen um. Ich rede darüber ja auch im Internet. Ich kriege immer noch Kommentare wie kannst du nur? Ich gehe damit offen um. Also ich habe schon meine Erfahrung gemacht.
Finde ich übrigens sehr toll. Kann ich dir an der Stelle jetzt mal sagen, generell, dass du so sehr offen über das, über alles sprichst.
Ich finde, das ist total wichtig.
Ja.
Ja.
Das machen, glaube ich, also wirklich wenige. Und ich verstehe es auch, dass man gerade auch so über Sex, dass das auch so ein Thema ist, wo man so vielleicht nicht so gerne alles sagt, was man darüber denkt. So kann auch die Familie sehen und so. Sind bei vielen einfach, bei vielen ist es schon beim Aufwachsen so ein bisschen No-Go, darüber zu sprechen. So.
Voll.
Und deshalb war sehr cool, dass du das machst.
Danke.
Muss ja jemand geben, ne?
Ja, es muss ja jemand tun, weil ich hätte jemanden gebraucht damals.
Ja.
Dadurch, dass ich mir ja den Schutz auch im Internet irgendwie gesucht hatte, aber niemanden gesehen habe, der jemand so denkt wie ich, hätte ich jemanden gebraucht wie mich.
Ja.
So, beziehungsweise manchmal denke ich mir so, boah, ich könnte noch mehr reden. Ich sollte vielleicht, aber klar, ich mache mich dadurch angreifbar.
Ja.
Es gibt weitaus viele Menschen, die das nicht machen können, weil sie sich selbst in Gefahr bringen. Und ich sage immer, egal, erstmal outen, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Es ist keine Pflicht in meinen Augen, sich zu outen. Es ist unsere Gesellschaft, die es zu einer Pflicht macht, die das als etwas Komisches oder Unnormales ansieht und dadurch, dass man überhaupt diesen Schritt wagen muss. Aber wenn man diesen Schritt wagt, muss man safe sein, weil es kann nach hinten losgehen und dann brauchst du ein Supportsystem, was dich hält.
Ja.
So, es ist auf jeden Fall, ich mache mich angreifbar, ich krieg Hate-Kommentare, die actually immer dieselben sind. Und total dumm, weil es ist, wenn man eine Sekunde weiter denkt, wirklich eigentlich logisch.
Ja.
Aber es ist, damit muss man halt dealen können.
Bekommst du auch so in der Öffentlichkeit, wenn du auf der Straße bist, Hate?
Tatsächlich nicht. Ich hatte immer nur innerhalb meines näheren Umfelds immer Menschen, die dann irgendwie so blöde Sprüche gekloppt haben und halt im Internet.
Mhm.
Als ich ganz kurze Haare hatte, ich hatte eine Phase, da hatte ich einen Buzzcut. Da habe ich mehr Kommentare bekommen.
Oh, okay.
Ja, das fanden
krass,
viele nicht so cool.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so, okay.
Ja, das da, glaube ich, war das Statement irgendwie in der Gesellschaft noch anders. Ich bin ja in einer kleineren Stadt, ich bin in Bonn groß geworden.
Mhm.
Ich würde mal sagen, Bonn ist nicht so queer-friendly, beziehungsweise zu der Zeit, wo ich da gewohnt habe.
Okay.
Ja, und da war es so, oh mein Gott, sie sieht aus wie Caillou. Sieht aus wie eine Lesbe, eine richtig eklige und also was ich mir alles anhören musste. Aber es ist einfach lustig. Also heutzutage denke ich mir, mein Gott,
crazy.
Dann finde das halt. Ist doch okay. Also ich will dir wirklich nicht gefallen und das ist gut so.
Ja, so soll es auch sein.
Es hätte mich schlimmer auch treffen können. Ich bin sehr froh, dass ich bis heute und ich wünsche es mir für jeden, dass das aufhört mit diesem Hass.
Ja. Also ich habe einen sehr guten Freund, der ist auch Influencer, ein sehr großer Influencer. Und er ist auch schwul, öffentlich geoutet. Und als ich das erste Mal mit ihm in Karlsruhe in der Stadt war, ich bin wirklich vom Glauben abgefallen. Das war das erste Mal, dass ich das so erfahren habe. Er wurde, glaube ich, innerhalb von 2 Stunden, die wir durch die Stadt gelaufen sind, bestimmt 6-mal beleidigt auf offener Straße. wurde er einfach, also von wirklich, da kam so eine Gruppe, so keine Ahnung, 4, 5, ich kann es nicht einschätzen, 15-jährige vielleicht Typen kamen daher und beleidigen ihn. Dann kommt einer, meint, hey, können wir vielleicht ein Bild machen? Er so, ja, klar, können wir machen. Oh. Dann macht er ein Bild und er sagt so zu seinem Kumpel, willst du nicht mit drauf kommen? Meint er, Bonnie, wie peinlich, Alter, das ist deine Sünde, mit dem Bild zu machen. Und solche Sachen, wirklich, ich stand da. Es war so krass.
Wie schrecklich. Wirklich,
wir laufen in den Laden rein. Von dieser Teppichfussel so. Wir laufen in den Laden rein, von hinten wird er beleidigt und er läuft einfach weiter. Ich habe mich so umgedreht, ich habe den angeguckt, ich habe so gesagt, willst du nichts sagen? Er hat gesagt, ey, glaub mir, es ist immer so und das ist den ganzen Tag so.
Ja.
So, was soll ich mich darauf jetzt so auf dieses Niveau belassen und da jetzt eine Diskussion starten?
Ja, nicht nur das, du begibst dich ja auch in Gefahr, weil wenn du an jemanden trittst, der vielleicht ein bisschen mehr Kraft hat oder Lust hat,
da
ausfällig zu werden, nicht nur wörtlich, sondern auch körperlich, dann bringst du dich in Gefahr, vor allem, wenn du alleine bist.
Es war crazy. Es hat auch mich, obwohl es ja nicht, es war kein Angriff gegen mich, aber ich habe mich so getriggert gefühlt in diesem Moment. Ich wurde so wütend, wirklich zum einen dann, dass er das so auf sich sitzen lassen hat, aber ich verstehe es natürlich, also ich würde ihm da niemals reinreden, das ist seine Entscheidung, ob er da was sagen möchte oder nicht, da würde ich nichts gegen sagen.
Ja.
Aber ich habe mich auch so gefühlt, wie ich muss ihn jetzt verteidigen, ich muss jetzt mich umdrehen und denen sagen so, was ist euer Problem? So, seid ihr komplett dumm? Also, aber dann, er hat dann gesagt so, nee, alles gut, so, lass die schreien. So, die rufen das jetzt 2, 3 Mal, dann gehen die auch wieder.
Ja.
Aber ey, da habe ich erstmal erlebt, dass Hate viele Menschen auch nicht nur online trifft, sondern auch so im wahren Leben. Und das ist nochmal viel schlimmer. Also Hate online schlimm genug. Mhm. Also wirklich, das ist nicht so einfach so dieses Scheiß doch drauf, du kennst die Menschen doch eh nicht. Mhm. Das sind Fremde, die da über dich urteilen, mein Gott. Mhm. Also manche können es besser wegstecken. Livia zum Beispiel geht auch viel besser damit um als ich.
Ja.
Livia kann das viel besser, so sich zu denken, mein Gott, ich bin gut so wie ich bin und die Menschen kennen mich alle nicht.
Ja.
Ich bin darin nicht ganz so gut. Ich nehme mir das schon oft zu Herzen. Und boah, ich sag ehrlich, würde mich mal auf offener Straße jemand beleidigen.
Ja, das, also Worte können wirklich Leben retten, aber auch Leben zerstören.
Ja, ja.
Definitiv. Also ich glaube, jeder Mensch hat irgendwann mal eine Erfahrung gemacht, die bis heute in Erinnerung geblieben ist. Und es sind meistens zuerst Worte gewesen, die kleben bleiben.
Ja.
Und das ist ja auch, also wenn du halt nicht so, wenn du einfach ein Mensch bist, der viel fühlt und sensibel ist, dem nicht das so egal sein kann, was auch komplett okay ist. Man muss nicht alles aushalten können, nur weil die Gesellschaft sieht, dass man das darf. Ich finde, Hate ist verboten. Also, Entschuldigung, Livia, das ist auch peinlich.
Nee, Livia sagt immer, sie sagt immer so klipp und klar, für sie sind ganz klar Menschen, die haten, sind Opfer.
Es ist so.
Die Menschen können nicht besonders cool sein, das können keine guten Menschen sein. Also wer setzt sich hin und hatet jemand anderen? Und es ist ja ganz oft nicht mal, weil derjenige was wirklich Schlimmes getan hat. Es ist ja ganz oft aufgrund von äußeren Faktoren, aufgrund von, keine Ahnung, weil ich jetzt meine Meinung sage und dann werde ich darauf, also deswegen so,
Das ist das Problem, dass viele Menschen ihre Lebensrealität als Standard ansehen.
Mhm.
So, meine Lebensrealität ist die einzig wahre und richtige und das ist egal, Religion, Herkunft, Aussehen, Geschlecht, so hat das zu sein. Und wenn jemand aus der Reihe tanzt, dann ist das für dich etwas Unnormales.
Mhm.
Aber merkst du, dass du in dieser Bubble gerade klebst, dass du verklemmt bist, dass du nicht offen bist auf Lernen? Wie schade und traurig ist das, dass du da so festgefahren bist? So
Und
diese Menschen haten aus eigener Unsicherheit, aus eigenem, ich komme nicht aus meinem eigenen System raus. Du machst das, du kannst frei sein, du sagst deine Meinung, das gönne ich dir nicht, weil ich kann das nicht.
Ja.
Und das ist aber meistens das, was die Leute nicht verstehen.
Es ist ganz viel Neid.
Voll.
Es ist ganz, ganz viel Neid.
Ja, klar.
Ja,
voll. Also, jetzt haben wir viel gequatscht.
Crazy, ja.
Oh mein Gott.
Ich erzähl mal weiter. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wenn du jetzt schon Diagonalen, sagt man das so, zu deinem eigenen Leben?
Ach so, ja. So. Parallelen.
Parallelen, genau. Ja.
Diagonale. Auch gerne.
Parallelen. Wenn du jetzt schon Parallelen zu deinem eigenen Leben siehst, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.
Ich auch. Erzähl.
Für ihre konservativen Eltern ist Homosexualität etwas Verwerfliches. Eine Krankheit, die in ihrem Haus nicht geduldet wird. Als Anahita immer öfter ein warmes Gefühl bekommt, wenn sie Janina sieht, versteht sie erstmal gar nicht, was da gerade mit ihr passiert. Sie bekämpft jeden Gedanken an Janina, der nicht rein freundschaftlich ist, mit allem, was sie hat, und redet sich nach den Treffen mit ihr immer wieder und wieder ein, dass sie nur beste Freunde sind. Ganz genau, wie du es gerade auch erzählt hast.
Ja, man will ja auch nicht, dass die Freundschaft bricht.
Ja, ja, das spielt da auch noch eine ganz große Rolle. Dass sie sich das Verhalten von Janina nur einbildet und eigentlich alles beim Alten ist. Sie ist innerlich zerrissen zwischen einer Anziehung zu Janina, die nicht weggeht, und der gesellschaftlichen Vorstellung ihrer Eltern, der sie gerecht werden will. Aber als Janina Ende 2014 auf sie zukommt und ihr erzählt, dass sie sich verliebt hat, kann sich Anahita nicht länger vor sich selbst verstecken. Es stört sie, als ihre beste Freundin schwärmt, wie toll sie das Girl findet. Und da ist plötzlich auch ein schmerzhafter Stich in der Brust. Eifersucht auf dieses fremde Mädchen.
Oh mein Gott.
Ja.
Das ist ja verrückt. Nicht nur, dass du die Person, die du begehrst, verliebt ist. Nein, sie ist auch noch verliebt in eine Frau.
Ja.
Das heißt, also...
Und du weißt so, ich könnte diese Frau sein, wenn ich sie einfach sagen würde, aber... Ja.
Oh, ja. Wow, das, ich habe Gänsehaut. Das ist ja verrückt.
Ja, ja, das ist crazy. Ja. Sie muss sich eingestehen, dass sie Gefühle für ihre beste Freundin hat, aber Anahita ist in diesem Moment auch klar, dass diese Erkenntnis für immer ihr Geheimnis bleiben wird. Dafür ist ihr die Freundschaft zu Janina zu wichtig. Sie denkt sich, lieber bleibt Janina einfach ihre Freundin, selbst wenn sie jemand anderen liebt. Denn wenn Anahita ihr ihre Gefühle gesteht, könnte sie dadurch ihre einzige Bezugsperson verlieren.
Ja.
Könntest du so eine Freundschaft führen? Oder hast du mal so eine Freundschaft geführt?
Ich habe mal so eine Freundschaft geführt. Mhm. Sie war meine beste Freundin. Sie hat mir aus Zeiten geholfen. Und wir haben also bis heute, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, sie hat mir so viele schöne Tage gegeben. Also egal was war, sie war immer für mich da. Aber wir haben auch, wie bei den beiden, nie über Sexualität gesprochen. Es war immer klar.
Krass.
Es war immer hetero. Es war immer klar.
Ist das die, von der du gerade schon kurz erzählt hast?
Nee, das war wirklich aus einer anderen... es gab nur uns beide.
Mhm.
Also wir waren wirklich... Ich habe mir wirklich gedacht, das ist eine Freundin fürs Leben. Und ich habe mir, glaube ich, auch relativ spät erst eingestanden, dass ich, glaube ich, mehr fühle als Freundschaft. Und dann hatte ich ja so Angst, ihr das zu sagen, weil ich wusste, dass sie unfassbar dagegen ist. Und ich war so, wenn ich das jetzt sage, verliere ich meinen Halt. Ich verliere jemanden, der alles über mich weiß, der für mich da war, als es bei mir dunkel war im Leben. Und wegen meiner Sexualität wird das alles vorbei sein. Und heute, also ich habe den Kontakt nicht mehr und ich bin sehr froh darüber, weil es war nie eine wirkliche Freundin. Ich habe darin mehr gesehen, als es wirklich war. Es war eher ein Mehrschein als wirklich sein.
Okay.
Und ich könnte das heute nicht mehr. Wenn ich jemanden begegne und ich spüre etwas, dann spreche ich das an, weil es muss ehrlich sein in einer Freundschaft. Man muss über alles sprechen und ja, man hat das Risiko, jemanden zu verlieren, aber wenn es wirklich eine Freundschaft ist, dann okay, dann geht man vielleicht mal eine Zeit auseinander, aber dann findet man auch wieder zusammen. Und wenn das wirklich für jemanden dann nicht mehr gut tut, weil man kommt nicht über die Gefühle hinweg, dann ist das vielleicht auch besser so, aber ich könnte nicht aushalten, weil ich habe auch viele Menschen in meiner Community, die sagen, ich habe mich in meine beste Freundin verliebt. Mhm. Was tun?
Mhm.
Was kann ich machen? Ich traue es mich nicht zu sagen, weil ich verliere dann alles.
Mhm.
Ja, aber das, also Geheimnisse zerstören Freundschaften und enge Beziehungen, weil ihr nicht ehrlich zueinander sein könnt. Das ist für mich ganz wichtig. Ja, und nicht erwiderte Liebe ist natürlich schmerzhaft.
Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, klar, auch wenn man ausspricht, dass man verliebt ist, kann natürlich sein, es wird nicht erwidert, ne?
Ja.
Aber wenn man es gar nicht erst wagt, wenn man es gar nicht sagt, so...
Dann passiert das.
Genau, dann passiert sowas, ja. Ja, heißt, heutzutage könntest du sowas nicht mehr,
nein,
so eine Freundschaft nicht mehr führen.
Nein, gut, auf keinen Fall.
Sie verpackt deswegen ihre Gedanken und Gefühle feinsäuberlich und schiebt sie in ihrem Kopf in die letzte dunkle Ecke. Stattdessen gibt sie Janina Ratschläge, wie sie ihre Crush beeindrucken kann und hilft ihr, dass die beiden zusammenkommen.
Oh.
Ja, das ist schon stark. Also,
das so krass zu trennen, ne?
Ja, voll.
Hm.
Und wenn ihre beste Freundin wieder mit einem Update zu ihr kommt, fühlt es sich für Anahita jedes Mal an wie ein Tritt in die Magengrube. Sie sagt nie etwas, leidet stumm und freut sich stattdessen für Janina. Nachdem sie sich wieder und wieder einredet, dass sie diese Gefühle gar nicht fühlen möchte, sie nicht fühlen kann, hat sie sich irgendwann so selbst sabotiert, dass sie für einen kurzen Moment denkt, dass das alles nur eine Phase war. Haben, glaube ich, auch ganz viele Menschen. Und hört man, glaube ich, auch höllisch oft.
Ja.
Wenn man in seinem Umfeld oder von seinen Eltern, ich will nicht wissen, wie viele Menschen sich geoutet haben und von ihren Eltern so den Satz gehört haben, ja, das ist eine Phase, das geht vorbei. Also das ist, glaube ich,
Sexualität kann man sich nicht aussuchen und Sexualität ist fluid. Es kann sich wandeln,
ja.
Aber das heißt nicht, dass es eine Phase ist. Es ist so schwierig. Also dieser Satz macht, da krieg ich...
Ah, Aber es braucht nur einen Abend, damit ihr Kartenhaus der Selbstmanipulation in sich zusammenfällt. Es ist der 21. Mai 2015. Bis heute kann sich Anahita dieses Datum genau merken. Janina und sie sind zuvor mit ihren Freunden auf einer Feier in der Stadt gewesen und alles war wie immer. Bis die beiden Mädchen an der Haltestelle auf den Bus nach Hause warten. Anahita sitzt müde auf einem der Sitze, glücklich über den schönen Abend, ihre Freundin neben ihr. Beide sprechen nicht viel und als Janinas Bus einfährt, setzt Anahita noch kurz zu einem schläfrigen Tschüss an, als ihre beste Freundin sie plötzlich auf den Mund küsst. Es ist ein schneller, flüchtiger Kuss und Anahita hat keine Zeit zu reagieren, da ist Janina auch schon in den Bus eingestiegen und weggefahren.
Nein!
Crazy, oder?
Oh mein Gott!
Und du denkst jetzt crazy, aber ich sag dir, es wird noch crazier.
Oh
es wird noch crazier.
Oh, das ist eine Geschichte, die ist super aufgebaut.
Ja.
Ich bin mittendrin, ich habe einen Film vor mir.
Ja, eine super Autorin.
Ja, wirklich ganz große Klasse.
Ja, nee, bis dahin habe ich nämlich gestern Abend gelesen. Oh, war so, oh, Happy End.
Was eine tolle, okay.
Ja. Das Mädchen bleibt geschockt an der Haltestelle zurück. Körper und Gehirn streiken und sie sitzt einfach nur da. Was zur Hölle? Denkt Anahita und kann kaum einen kleinen Gedanken fassen. Niemals hätte sie mit so etwas gerechnet. Wie in Trance steigt sie in ihren Bus und hat das Gefühl, in einem Traum zu stecken, aus dem sie nicht aufwachen kann. Zu Hause angekommen, holt sie ihr Tagebuch aus ihrem Versteck im Zimmer und versucht, die Situation und ihre wirren Gedanken festzuhalten. Viele der Seiten im Buch sind schon vollgeschrieben. Das meiste handelt von Erlebnissen mit Janina und Anahitas eigenen Versuchen, sich mit ihren Gefühlen nicht auseinanderzusetzen. Sie kritzelt lose Sätze und Gedanken auf eine Seite, als eine Nachricht ihr Handy aufleuchten lässt. Sofort schlägt Anahitas Herz schneller und hastig greift sie nach dem Smartphone. Es ist eine Nachricht von Janina. Tut mir leid, das war aus Versehen. Ich wollte eigentlich deine Backe küssen. Steht da? Und Anahita schluckt schwer.
Oh.
Ja, scheiße, ne?
Oh Mann.
Da denkst du die ganze Zeit schon, du bist verliebt in jemanden, traust sich aber nicht zu sagen. Dann musst du es gar nicht sagen. Diese Person geht den Schritt auf dich.
Und du denkst dir, jetzt die Liebesromanze und dieses Happy End, das steht schon quasi geschrieben. Wie im Märchen. Und dann einmal dann sagt die Person.
Aus Versehen.
Du, sorry. War gar nicht so.
Ja, ich sag ja ehrlich, ich glaube, ich würde es nicht glauben.
Nee.
Wird mir das jemand schreiben, weil ich wollte deine Backe küssen. Also wie sehr kann man denn verfehlen?
Ja.
Also das ist...
Selbst wenn ihr ja so Freunde seid, dann warum sprichst du es an?
Ja, das stimmt
also,
auch. Das stimmt auch.
So, mein Gott.
Ja.
Also so ein Bussi geben,
wenn
es jetzt hier oder da, also dann so, ja, dann ist es nicht der Rede wert, weil ihr seid Freunde.
Das stimmt da ist auch. Ja, sehr guter Punkt.
Man muss ja gar nicht dann darüber reden.
Ja, voll.
Aber Mann, nee.
Ja. Sie tippt eine Antwort, fragt, ob sie sich heute nochmal sehen und sprechen wollen, aber Janina lehnt ab. Und so sehr sie es auch vor sich selbst verneint, verletzen sie die Worte ihrer besten Freundin sehr. Da ist es also. Alles ein Versehen. Die ganze Berührungen, die Komplimente, die Aufmerksamkeit in der letzten Zeit. Ein reines Missverständnis, sagt sie sich. Die Tage danach sehen sich die beiden Mädchen kaum. Die Situation an der Haltestelle steht unausgesprochen zwischen ihnen. Anahita ist alleine mit ihren Gefühlen, gefangen zwischen Janinas Worten und ihrem eigenen heimlichen Wunsch, dass der Kuss doch kein Versehen war. Sie hasst sich dafür, dass sie so denkt, dass sie in Janina mehr als nur ihre beste Freundin sieht und muss unweigerlich auch an ihre Eltern denken. Mit jedem Tag, an dem die Freundinnen sich nicht sehen, wächst in Anahita auch die Sorge, dass die Freundschaft zu Janina jetzt einen Sprung bekommen hat. Sie ist deswegen unfassbar erleichtert, als sich ihre Freundin ein paar Wochen später wieder meldet und fragt, ob sie sich am Abend treffen wollen. Nervös macht sich Anahita auf den Weg zu ihr. Sie weiß nicht, wie sie sich Janina gegenüber verhalten soll, ob sie noch einmal über den Kuss sprechen werden oder ob sie einfach weitermachen, als wäre nichts passiert. Aber als sie sie sieht und etwas sagen möchte, unterbricht sie Janina und küsst sie ein zweites Mal. Diesmal ist Anahita zwar überrascht, aber sie erwidert den Kuss automatisch. Der Kuss vor ein paar Wochen war kein Versehen, gesteht Janina ihr und Anahita glaubt, sich verhört zu haben.
Oh mein Gott! Oh mein Gott!
Schön, oder?
Oh nein, oh wow, ja. Krass. Also ich dachte mir gerade schon so crazy, dass sie einfach, es ist wochenlang Funkstille,
ja.
Obwohl die beiden sich ja täglich gesehen haben oder ja. Beziehungsweise unfassbar viel Zeit miteinander ja. verbracht haben. Dann ist diese, nach dieser Situation, die ja eigentlich nur ein Versehen war, total die Funkstille, voll random und weird. Und ja, aber, und dann diese Aufregung, ich verstehe das.
Ja,
also
kann ich mir auch voll vorstellen, wie es ist, dann jemanden zu treffen. So, ich hatte die Situation auch schon ein paar Mal,
ja.
dass ich mich mit jemand getroffen habe. Man hatte länger keinen Kontakt, ja. man wusste nicht, wie es ist.
Ja, voll.
Ja, aber crazy auf jeden Fall, dass sie ja. dann nochmal küsst. Einerseits muss ich zwar sagen, irgendwie ein bisschen egoistisch.
Total.
Jemanden zu küssen, danach zu sagen, war ein Versehen, mhm. obwohl du genau weißt, es war kein Versehen. Mhm. Aber du gibst dann ja dieser Person einfach nur ein schlechtes Gefühl damit.
Absolut.
Lässt sie dann stehen, bist auch nicht bereit, dich zu treffen, was ja so eigentlich das Mindeste wäre. Also dich wenigstens zu treffen, dann kannst du ja. die Situation erklären.
Ja.
Aber nö, dann lässt du die Funkstille und wenn sie dich sieht, küsst du sie wieder. Also ich gehe ja mal einfach davon aus, ich meine, wir wissen es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass Janina das auch gespürt hat.
Ja,
weil
natürlich.
Jemanden zu küssen, wenn du so gar nicht weißt, ob da was sein könnte, ist natürlich sehr, sehr mutig. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass es schon von beiden Seiten aus so ein bisschen
ja.
dieses Gefühl war. Und dann weiß sie dementsprechend aber ja auch, dass Anahita sie gerne mag. Und Eben. Sie dann zu küssen, also ihr Hoffnung zu machen. Dann ja. zu sagen, war ein Versehen, sie dann wieder zu küssen.
Nach Wochen Funkstille.
Ja.
Das ist einfach ein Spiel mit ihren Gefühlen, weil sie sich selbst wahrscheinlich da einfach gerade nicht eingestehen konnte. Ich glaube, ihre Gefühle waren ja. so ein Chaos, was es nicht entschuldigt.
Ja.
Weil hättest du das offen kommuniziert, dann wäre die Sache ganz anders gelaufen wahrscheinlich.
Ja.
Da spielen so viele Ängste und ne, einfach mit.
Voll.
Aber ja, auch sehr egoistisch, bin ich ganz einer Meinung.
Ja. Definitiv. Ja. Die Worte fühlen sich gut für sie an und da ist auf einmal wieder dieses warme Gefühl, diese Schmetterlinge im Bauch. Aber trotzdem hat sie noch so viele Fragen. Was willst du von mir? Was soll das jetzt werden? Fragt Anahita und Janina antwortet nur, dass sie es nicht wisse, aber sie mit Sicherheit sagen kann, dass der Kuss kein Versehen war. Anahita reicht diese Antwort für den Moment und sie kann nicht anders, als sich zu freuen. Sie hat sich doch alles nicht eingebildet. Als sie glücklich nach Hause geht, erlaubt sie sich für einen Moment, die Box mit ihren Gefühlen und den heimlichen Träumen in ihrem Kopf hervorzuholen und sich zu überlegen, wie es wäre, wenn Janina und sie mehr als nur Freundinnen sind. Und auch wenn ein Teil von ihr, der Teil, der von ihrer Familie beeinflusst ist, diese Gedanken verurteilt, kann der andere Teil nicht anders, als sich gut damit zu fühlen. Bis heute kann Anahita nur mutmaßen, wieso Janina ein paar Tage danach den Kontakt zu ihr komplett abbricht. Vielleicht hat sie auch innerlich gekämpft. Vielleicht hatte sie auch Angst, die Freundschaft durch den Kuss gefährdet zu haben. Vielleicht war es etwas ganz anderes. Anahita sagt heute, dass die Beziehung an manchen Stellen toxisch war, dass dieses ständige Hin und Her zwischen Liebe und Freundschaft beide auf unterschiedliche Art und Weise belastet hat. Also crazy, doch wieder Kontaktabbruch.
Meine Güte, das ja. ist ja wirklich verrückt.
Ja, ich meine, ich finde es schön, dass sie auch heute noch so darüber denkt, weil ich meine, das war ja 2015, ne? Heißt, es ist jetzt über 10 Jahre her, dass sie das reflektiert hat und heute immer noch sagt, dass Janina da bestimmt einfach auch ihre Gründe dafür hatte, vielleicht innerlich genauso gekämpft hat, sich unsicher war, nicht wusste, wie es weitergehen soll,
ja.
Dass sie das so positiv sieht. Ich denke, ist ein guter Weg, damit umzugehen in Voll. Dem Moment.
Absolut, ja, weil, also man muss sowieso sehen, egal welche Situation es ist, ob es um Liebe geht oder Freundschaft, wenn so Struggles entstehen, dann sind immer beide auf irgendeine Art und Weise schuld. Also man, es vor allen Dingen, es bringt ja nichts, jemandem einem komplett die Schuld zu geben.
Mm.
Das zerfrisst einen im Endeffekt, weil ganz klar gesehen, es gibt dadurch, dass eine Beziehung aus zwei Menschen besteht, gibt es von beiden Seiten immer Input.
Absolut. So, ja, voll.
Oh, es ist immer so ein Step hin und 3 zurück.
Ja.
Und dann wieder ein Step hin. Und dann denkt man, okay, und jetzt kommt dieses Happy End und ich. Und dann verliert man ja. eigentlich alles. So.
Ich denke, dass für Anahita so das einzig Gute, was absolut nichts Gutes ist, aber in der Situation es für sie vielleicht einfach nicht so schwer macht, ist, dass sie weiß, dass es ihre Familie so gar nicht akzeptieren würde.
Ja.
Sie ist ja noch gar nicht so richtig, auch wenn sie da zum ersten Mal so davon geschwärmt hat, wie wäre es denn, wenn ich es doch zulassen würde.
Mhm.
Aber kommt gleich auch noch, dass sie auf jeden Fall doch noch sehr weit davon entfernt ist, das zuzulassen, zuzugeben, eben wegen ihrer Familie.
Ja.
Und ich denke, das ist jetzt in der Situation das einzige Gute.
Ja, voll.
Für sie, aber...
Was traurig ist.
Absolut. Ein paar Tage nach ihrem gemeinsamen Treffen schreibt Janina Anahita eine Nachricht und sagt ihr, dass das alles zwischen ihnen nie hätte passieren sollen. Dann blockiert sie sie überall. Leute.
Ohne eine Nachricht noch zuzulassen? Ohne ein Gespräch? Ohne
das ist es.
Boah.
Ja. Ich glaube, Livi und ich haben da auch schon mal drüber geredet. Vielleicht auch schon ein paar mehr Mal. Boah, so blockieren oder nicht bereit sein, ein Gespräch einzugehen. Sorry, das ist...
Sorry.
Das ist wirklich sehr unreif. Das ist sehr kindlich. Das ist sehr egoistisch. Da denkst du ja in dem Moment nur an dich. Da denkst du so für dich, okay, komm. Nee, hätte nie passieren sollen, Ende.
Ja.
Aber so ist es ihre beste Freundin, finde ich schon crazy.
Ja.
Ja, und blockieren sowieso. Leute, was soll's bringen? Also ich blockiere ausschließlich irgendwelche Menschen, die mich belästigen.
Tatsächlich. Meine Blocklist auf Instagram und TikTok ist insane.
Meine ist auch, weil das auch ziemlich lang ist.
Ich mache da auch kurzen Prozess.
Ja, ich auch.
Also sorry.
Nee, ich sehe da immer so, das ist mein Account. Ich kann da blockieren, wen ich will. Ich muss mich da nicht rechtfertigen. Nee. Ein Hate-Kommentar, man wird direkt geblockt von
Tatsächlich.
Mir. Ja, ist mir auch echt egal.
Weil kein Platz für Hate. Ja.
Aber nein, also Menschen im Umfeld, das habe ich mal gemacht mit 15. Hatte man da vielleicht so eine Zeit, wo man so... Du bist nicht mehr meine Freundin. Da hat man einen blockiert. Wenn man so gesehen hat, bei jemand hatte kein Profilbild mehr. Dann war direkt so, hey, hast du mich blockiert? So, und dann, um zu sehen, ob die Nachricht zwei Haken hat. So.
Oh, und dann noch mit diesem blauen Bestätigungshäkchen. Und also das ist ja auch ein Spiel mit der Psyche. Ne? Also
ja, ich glaube, diese Zeit hat jeder mal durch. Aber ich kann euch allen auf jeden Fall nur raten, wenn euch eine Person am Herzen liegt, auch wenn ihr vielleicht keinen Bock auf ein Gespräch habt, aber manchmal muss man Dinge auch einfach zuliebe von einer anderen Person tun und da über seinen Schatten springen. Das ist was ganz Wichtiges.
Ja.
Und so jemanden zu blockieren.
Vor allen Dingen was zu droppen und dann einfach zu blockieren. Also so, dass die Person nicht mal was antworten kann.
Genau, ja.
Vielen Dank auch für gar nichts.
Ja, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Anahita fällt von heute auf morgen in ein Loch. Ihre Freude weicht tiefer Trauer und Einsamkeit. Sie denkt, dass sich ihre schlimmste Angst bestätigt hat. Die Freundschaft zu Janina ist kaputt, ihre Vertrauensperson weg. Anahita schämt sich, ihren Gefühlen Raum gegeben zu haben, und sie redet sich dauerhaft schlecht, macht sich runter. Sie weint nächtelang, isst kaum und kann mit niemandem über ihren Kummer reden, weil ihre Familie nicht wissen darf, was in ihr vorgeht.
Wie schlimm einsam muss man sich fühlen? Hölle.
Ganz, ganz schlimm.
Ja, wir kennen, also ich glaube, jeder kennt so Herzschmerz. Verlust, Angst oder einen Verlust erleiden.
Mhm.
Und dann hast du einfach niemanden außer dich.
Ich glaube auch, dass ganz viele das nachvollziehen können, dass man vielleicht ein Thema in sich hat, worüber man mit seinen Eltern nicht sprechen kann.
Ja.
Ich kenne es zwar auch anders. Ich kenne auch Freunde, die mit ihren Eltern über alles reden, was auch super schön ist. Aber ich glaube, es ist doch in vielen Eltern-Kind-Beziehungen so, dass es einfach so ein paar Themen gibt. Und das ist meistens so, wenn es um Thema Liebe geht, Sex geht.
Ja.
Dass man sich da vielleicht nicht traut, auf seine Eltern zuzugehen. Und in ihrem Fall ist jetzt halt einfach das Schlimme, dass sie halt keine Freunde hat auch, mit denen sie drüber reden kann. Weil ich sag so, mit den Eltern, das ist schon fast schon ein Privileg. Also ich würde mir wünschen, viel mehr Eltern reden offen mit ihren Eltern. Und ich werde mir das auf jeden Fall ganz dolle bei meinen Kindern später mal vornehmen. Ich will, dass die mit allem auf mich zukommen können.
Voll schön.
Aber ich glaube, das ist leider eher seltener der Fall, dass man wirklich mit allen Themen auf seine Eltern zugehen kann.
Ja.
Und bei ihr jetzt halt super doof, weil sie super einsam damit ist. Trost findet sie nur in ihrem Tagebuch, das sie Seite um Seite mit ihren Gedanken füllt. Was ich übrigens sehr schön finde, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so seine Gedanken aufzuschreiben, egal ob es negative oder positive Gedanken sind. Mir hilft das manchmal einfach voll, meine Gedanken zu sortieren, wenn ich so ultra viel im Kopf habe, wenn ich mich schlecht fühle und gar nicht so richtig weiß, was es ist und so voll viel im Kopf habe, einfach runterschreiben, weil das einem einfach dabei helfen kann, das so ein bisschen zu sortieren und manchmal dann zu realisieren, okay, warte mal, es ist alles gar nicht so schlimm vielleicht, wie ich es mir gerade ausmale. Oder auch in ihrem Fall, wenn man gar niemand hat, mit dem man reden kann, ist so ein Tagebuch, kann eine schöne Hilfe sein.
Auf jeden Fall, also vor allem, wenn man irgendwie jetzt nicht so schreibbegabt ist. Man sollte sich ja selber überhaupt nicht den Druck geben, da jetzt eine perfekte Autorengeschichte runterzuschreiben.
Nein.
Schreib einfach nur ein Stichwort, schreib ein Wort und mach eine Mindmap.
Ja.
Mal ein Bild.
Ja.
hol das aus deinem Kopf raus, weil du trägst unfassbar viel Eindrücke jeden Tag, Geräusche, Erinnerungen, Termine. Und dann belastet dich was. Es ist so wichtig, das aufzuschreiben. Ich muss mir das selber auch wieder mal mehr machen.
Ja, ich habe auch immer Zeiten, da mache ich es mehr, Zeiten, da mache ich es weniger, aber auch da mache ich mir keinen Druck, weil ich mache das, wenn ich das machen will. Ja.
Und halt umso schöner, wenn man dann nochmal zurückblättert und man hat wieder eine Phase, wo es einem besser geht. Und dann sieht man, boah,
ich sag dir ganz ehrlich, ich habe viel verbrannt.
Hey, auch voll gut.
Ja, ich verbrenne es oft.
Cool.
Weil es ein bisschen komisch irgendwie, aber irgendwie habe ich immer eine Angst, jemand findet es.
Oh.
Irgendwie ist mir so ganz wichtig, dass die Sachen, die ich aufschreibe, dass die für mich bleiben. Also es war vor allem früher auch so.
Mhm.
Also was heißt früher, aber als ich auch noch in einer Beziehung war, ich habe ein bisschen Vertrauensprobleme einfach und ich hatte irgendwie immer Angst, mir könnte jetzt jemand nachspionieren, diese Sachen lesen. Und das war nicht mal so, dass ich mir dachte, boah, wenn das jemand liest, boah, dann ist vorbei, sondern das war einfach so, das sind meine Gedanken.
Ja.
Da habe ich meinen Hass gegenüber Menschen, also wirklich, wenn es Menschen gab, die ich nicht leiden konnte und ich konnte es nicht offen sagen, habe ich das da geschrieben. Ich habe da so alles runtergeschrieben.
Ja.
Und zum einen, um damit abzuschließen, aber auch für mich, um nicht die Angst haben zu müssen, jemand findet das, habe ich es ganz oft rausgerissen und verbrannt.
Wow.
Ja, deshalb gibt es gar nicht so viel. Also,
bisschen Hexe, aber ist okay.
Ich suche meine Wohnung, du findest nichts.
Okay, alles klar, gut. Also, ich verstehe es.
Ja.
Ich verstehe es voll.
Und die Geschichte übrigens hat mir da auch wieder so den Gedanken gegeben, gut, dass du es gemacht hast, wie du gemacht hast, aber das kommt jetzt noch. Sie klebt Fotos von Janina und sich ein, schreibt über die schönen Erinnerungen und über ihren Schmerz, die Trauer, die Verwirrung. Anahita kapselt sich dermaßen von der Außenwelt ab, dass sich ihre Mutter mehr und mehr Sorgen um sie macht. Sie glaubt ihrer Tochter nicht und ist skeptisch, dass das simple Ende einer Freundschaft so eine heftige Reaktion bei Anahita hervorruft. Es muss etwas anderes passiert sein. Schon bald wird die Mutter sich selbst auf die Suche nach Antworten machen und diese im Tagebuch ihrer Tochter finden.
Oh mein Gott, wie grenzüberschreitend.
Was danach passiert, hinterlässt tiefe Spuren bei dem Mädchen. Es sind inzwischen 2 Monate vergangen, in denen Anahita nichts mehr von ihrer besten Freundin gehört hat. Kein Anruf, keine Nachricht, kein Treffen mit anderen Freunden. Janina ist wie vom Erdboden verschluckt. Immer noch kämpft Anahita mit den Erinnerungen an ihre letzte Begegnung, aber sie weint nicht mehr jede Nacht und geht inzwischen auch wieder vor die Tür. An einem Abend trifft sie sich mit einer Freundin für ein Konzert in der Nähe und sie freut sich auf die gemeinsame Zeit, als plötzlich Janina vor ihr steht. Ihr Herz stoppt für einen Moment und ihr ganzer Körper beginnt auf einmal zu zittern. Sie möchte flüchten, nach Hause rennen und starrt Janina nur an, als diese die Freundin begrüßt. Anahita sagt kaum etwas und wartet angespannt darauf, dass endlich die Musiker die Bühne betreten. Als das Konzert beginnt, ignoriert sie Janina, die sich inzwischen neben sie gestellt hat und versucht, mit ihr zu sprechen. Anahita tanzt stattdessen und als die Lichter wieder angehen, macht sie sich schnell auf den Heimweg. Eine Nachricht von Janina kündigt sich auf ihrem Handy an. Hallo, wie geht's dir? So, als wäre nie was passiert. Anahita starrt auf diese Nachricht und Wut kommt in ihr hoch.
Das verstehe ich.
Monatelang hat sie sie blockiert, ignoriert und jetzt soll wieder alles gut sein? Aber sie kommt auch nicht drum herum, sich ein bisschen über die Nachricht zu freuen und ein klein bisschen Hoffnung steigt in ihr auf. Und das tut mir so leid. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass man sich irgendwie ein bisschen freut, aber das ist schon ein Ding, wo ich sage, das ist gar kein gesundes Verhältnis mehr.
Das ist
wenn
schon
jemand so mit dir umgeht und du trotzdem dann noch froh drüber bist, dass sich die Person wieder meldet.
Nein, kenne deinen Selbstwert, bitte.
Vielleicht können sie endlich miteinander reden und sie kann die Fragen stellen, die sie wochenlang nicht schlafen lassen haben. Nach 2 Stunden knickt sie ein, antwortet und Janina fragt sie nach einem Treffen. Und trotz allem, was bisher passiert ist, sagt Anahita zu, für sie gibt es keine andere Option. Es ist das erste wirklich ehrliche Gespräch seit langem zwischen den Mädchen. Janina entschuldigt sich bei Anahita und gesteht ihr, dass ihr die letzten Wochen sehr schwer gefallen sind, weil sie sie nicht nur als Freundin vermisst, sondern auch Gefühle für sie hat. Sie bittet sie um eine zweite Chance und Anahita gibt sie ihr. Sie möchte ihre beste Freundin nicht noch einmal verlieren. Dann küsst Janina sie ein drittes Mal und diesmal fühlt es sich für Anahita leichter an, als wären da keine Missverständnisse mehr zwischen ihnen. Sie ist wieder glücklich und hofft, dass es lange anhält. Nach diesem Treffen sehen sich die Mädchen wieder jeden Tag und sie nähern sich mit jedem Gespräch wieder an, bis ihre Beziehung wieder so eng ist, wie sie früher einmal war.
Oh mein Gott. Okay, sag mir deine Gedanken dazu.
Ich finde sowas immer voll schwer. Ich finde immer schwer, über eine Beziehung von zwei Menschen zu urteilen, wenn man kein Teil davon ist.
Mhm.
Checkst du, ich würde nicht mal über die Beziehung von Livia und Jeremy urteilen, obwohl ich sehr viel von dieser Beziehung so miterlebe, viel Zeit mit denen verbringe. Aber ich finde immer, wie zwei Menschen sind, wenn sie nur zu zweit sind, das kann niemand sonst, das kann kein Außenstehender nachempfinden.
Ja.
Und wie es sich anfühlt, mit diesem Mensch zu sein. Und ich denke, Anahita wird sich bewusst sein, dass es, also ich meine, sie hat ja ultra gelitten, es ging ihr ja richtig schlecht. Deshalb wird ihr klar sein, dass es von Janina Kacke war. Aber ich denke, sie hat ihre Gründe, dass sie ihr noch eine Chance gegeben hat. Also der eine Grund bestimmt einfach, dass sie keine andere Bezugsperson hatte, was mir voll leid tut, weil ich glaube, hätte sie jemand anderen da gehabt, der sie bestärkt hätte, der für sie da gewesen wäre, wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Aber ja, ich würde nie darüber judgen, wenn sich jemand dazu entscheidet, jemand anderem nochmal eine Chance zu geben, auch wenn was Schlimmes vorgefallen ist. Also
okay.
Siehst du anders?
Naja, also okay, wenn ich es jetzt mal ins Extreme ziehen würde, wenn jemand körperlich jemanden wehtut. Okay.
Mhm.
Also wenn Gewalt in der Beziehung ist. Okay, psychische Gewalt auch. Also wenn jemanden so krass ihm das den Selbstwert entnimmt und so. Da würde ich schon darüber urteilen und sagen, ey, sorry, geh in Therapie, such diesen Abstand. Natürlich kannst du die Person im Endeffekt nicht zwingen, aber ich würde schon sagen, so hey, das ist etwas, das kann ich nicht mehr mit ansehen, wenn mir die Person wichtig ist.
Ja.
Aber ich sehe das auch so wie du, dass man wirklich, man sagt ja hinter verschlossenen Türen, ne? Aber
sag mal zu Ende kurz. Ich weiß nicht, wie es zu Ende geht.
Ja, so hinter verschlossenen Türen weiß man nie, was passiert. Also ich kann kein Sprichwörter. Kann ja auch sein, dass es anders ist.
Geil, ich nehme mich auch nicht.
At this point,
okay, perfekt,
wirklich das Schlimmste. Aber man weiß halt nicht, wie das wirklich ist. Und auch mit dem Punkt, das ist die einzige Bezugsperson. Das ist die Liebe, die niemals geendet hat. Ich finde es trotzdem, also ich wäre so gerne bei diesem Gespräch dabei gewesen. Also man weiß ja jetzt nur oberflächlich, wie lang war das Gespräch, was war so, man weiß die ganzen Details nicht. Ne? Manchmal im Leben läuft es halt einfach nicht gerade.
Ja.
Und vielleicht hat auch diese Geschichte die beiden so zueinander gebracht und das, wer auch immer, Universum, whatsoever, will, dass das so ist. Vielleicht auch nur für diesen Moment, aber es hat einen Grund.
Ja.
Schwierig. Schwierig, aber ich verstehe.
Ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch berücksichtigt, weil das ist das Einzige, was wir auch sagen. Also natürlich körperliche Gewalt würde ich immer einen Schlussstrich ziehen. Also das ist nichts, wo ich sage, ja komm, gib ihm noch eine Chance, gib ihr noch eine Chance.
Ja.
Und natürlich auch, wenn, also auch so physische Gewalt halt, wenn es richtig, wenn es narzisstisch ist, wenn es toxisch ist, wenn man weiß, die Person will einem einfach nur schaden. Ich kann mir da einfach vorstellen, dass sie einfach berücksichtigt hat, dass es für Janina auch nicht leicht war.
Mhm, voll.
Weißt du, dass das so mit ein Punkt war, dass man sich vielleicht sagt, ach, ich glaube, sie wollte mich gar nicht verletzen, sondern sie konnte sich selbst vielleicht auch nicht eingestehen. Sie hatte auch die gleichen Gedanken, die ich damit hatte, dass das halt so ein Punkt ist, wo man denkt, okay, scheiß drauf, ich gebe ihr noch eine Chance.
Ja.
Kann ich mir so
vorstellen.
Gehen wir
mit. Ja.
Gut. Sie sind nicht zusammen, aber sie sind auch nicht nur beste Freundinnen. Und Anahita ist klar, dass sie wegen ihrer Familie nie offen zugeben kann, Gefühle für eine Frau zu haben, geschweige denn, offiziell mit ihr zusammen zu sein. Aber sie ist für den Moment einfach nur glücklich, Janina bei sich zu haben. Anahita kommt oft mit roten Lippen und einem Leuchten in den Augen nach Hause, wie es nur Verliebte haben. Sie versucht zwar, ihr Glück so gut es geht vor den Eltern zu verheimlichen, sie erfindet Ausreden und denkt auch, dass ihre Familie ihr diese abkauft. Aber sie merkt in ihrem jugendlichen Leichtsinn nicht, dass ihre Mutter schon lange skeptisch ist, dass ihr der große Kummer und die darauf folgende plötzliche Freude ihrer Tochter verdächtig vorkommen. Anahitas Mutter ist sich sicher, dass ihr Kind sie anlügt und sie ihr etwas verheimlicht. Als ihre Tochter nicht zu Hause ist, schleicht sie sich in ihr Zimmer und sucht nach Hinweisen und findet schließlich das Tagebuch. Als Anahita am nächsten Morgen das Haus verlassen will, versperren ihr ihre Eltern den Weg. Wir wissen alles und so etwas darf nicht sein, sagt ihr Vater. Ihre Eltern haben von Janina und ihr erfahren. Sie wissen, dass ihre Tochter lesbisch ist. Instinktiv weiß Anahita, dass jetzt alles vorbei ist, dass jetzt etwas passieren wird, das sie noch lange mit sich rumtragen wird. Sie gerät in Panik und in einem Versuch, den Konsequenzen zu entfliehen, macht sie sich von ihren Eltern los und stürmt aus dem Haus. Sie rennt und rennt über 20 Minuten lang die Straßen entlang und in einen Park, in dem sie nach Luft ringend stehen bleibt. Tränen laufen ihr übers Gesicht. Anahita kennt ihre Eltern, weiß, wie konservativ sie sind, wie wichtig ihnen der eigene Ruf ist und wie sehr sie die Homosexualität verabscheuen. Sie wird Janina nicht mehr sehen, da ist sie sich sicher und der Gedanke tut so weh, dass sie auf einer Bank zusammensackt. Ganz kurz, geht gar nicht. Also geht gar nicht, als Elternteil ein Tagebuch von seinen Kindern zu lesen. Also wirklich das Einzige, wo ich vielleicht sage, ich finde es in Ordnung, ist wirklich, wenn du merkst, deinem Kind geht es psychisch so gar nicht gut. Also so wirklich, dass du dir Sorgen machst.
Ja.
Dass es wirklich Anzeichen macht.
Könnte so, sich was antun genau. oder
und
ähnliches.
Das Kind nicht mit dir redet. Niemand hat zum Reden so.
Ja.
Dass man so in der Verzweiflung vielleicht nach was sucht und so einfach wissen möchte, was ist. Und dann aber auch mehr aus dem Grund, Unterstützung zu geben. Ne?
Tatsächlich.
Also nicht aus dem Grund, dann rauszufinden, was das Kind hat, um es dann zu verurteilen dafür. Oh. Sondern um halt Hilfe anbieten zu können, um für sein Kind da zu sein.
Ja.
Das wäre vielleicht das Einzige, wo ich sage, na gut.
Gehe ich mit.
Aber vor allem, du siehst, dein Kind ist glücklich und du findest es komisch, dass dein Kind glücklich ist.
Das Erste, was du tust, ist, beziehungsweise das Erste, was das Kind hat, hat Todesangst.
Ja, natürlich.
Also kein Kind der Welt würde 20 Minuten lang rennen und im Endeffekt zusammenklappen, wenn das schönste Gefühl, die Liebe, also wenn die Eltern das ihr die Sicherheit geben würden, würde sie niemals rennen. Mhm. Also das ist ja ein Fluchtinstinkt, nicht nur, du flüchtest ja.
Ja.
Du hast so dolle Angst vor den Menschen, die dich eigentlich bedingungslos lieben sollten.
Ja.
Und das also da grenzüberschreiten, also da gibt es überhaupt gar keine Grenzen.
Nee.
Das Kind hat gar kein Recht am eigenen Körper, wenn man das so sagen darf, weil das ein Tagebuch und generell Sachen durchschnüffeln, wie du es schon sagtest, nur in Fällen, wo man Angst hat, das Kind könnte sich oder andere gefährden.
Ja.
Aber du gehst als Elternteil nicht an private Dinge.
Ja.
Also geht's noch.
Ja,
ganz schrecklich.
Auch. Boah. Finde ich auch super wichtig und ein absolutes No-Go. Als Familienangehörige sie finden und sie wieder nach Hause bringen, steht sie weinend vor ihren Eltern. Du wirst zu Hause bleiben, bis du wieder gesund bist.
Das ist nicht ernst.
Crazy Satz. Es ist nicht so lange her, als ich realisiert habe, dass Menschen Homosexualität als Krankheit ansehen.
Nein. Oh wow, ja. Aber es ist leider so.
Ja, also die meinen das auch ernst, ne? Das ist von denen jetzt nicht so ein dahergesagter Satz, sondern die Eltern wollen jetzt von ihr, dass sie zu Hause bleibt, bis sie wieder gesund ist.
Das war bei meiner ersten Freundin.
Ja?
Ja.
Wie war das so?
Ja, also meine allererste queere Beziehung war mit einer Person, die in einer russisch-orthodoxen Familie groß geworden ist. Sie hatte sich bevor sie mich kennengelernt hat, nicht geoutet, weder bei Freunden noch bei Familie, genau aus denselben Gründen, Angst vor Ablehnung. Und hat tatsächlich dann das Outing gehabt. Ich war das Supportsystem. Aber Sätze wie, du kommst in ein Lager, wo du wieder gesund wirst, wir treiben dir das aus, du wirst wieder normal, sind gefallen. Und das ist einfach, also alles außer Therapie machen. Also wie du schiebst deine ich habe keine Worte.
Ich habe auch keine Worte. Nee. Ich habe das gestern wirklich zweimal gelesen, diesen Satz. Also okay.
Ja, aber da sieht man, wie ernst es den Eltern ist, also wie sehr sie in ihrer, das ist ihre
die
Wahrheit.
Die denken ja wahrscheinlich noch, die tun ihr was Gutes.
Ja.
Die denken ja noch, oh Gott, du Arme, du bist krank, komm.
Ja. Naja, meistens ist es auch so, du beschmutzt den Ruf der Familie.
Ja, klar. Ja,
vielen Familien ist es so. Das passt nicht in deren Weltbild.
Ja.
Verrückt.
Total. Du wirst zu Hause bleiben, bis du wieder gesund bist, sagen ihre Eltern und Anahita muss daraufhin ihr Tagebuch verbrennen, um alle Beweise zu vernichten. Für das Mädchen beginnen in diesem Moment die drei schlimmsten Monate ihres bisherigen Lebens. Ihre Eltern sprechen mit den Lehrern an der Hochschule. Anahita weiß nicht, was sie genau gesagt haben, aber die Verantwortlichen sind einverstanden, dass das Mädchen für die kommenden Monate nicht zu den Kursen kommt. Als die Eltern kapseln sie so komplett ab. Also sie bleibt nur noch zu Hause, ja. Anahita muss zu Hause ihr Handy abgeben, alle Social-Media-Accounts löschen und sie darf ohne Begleitung nirgendwo mehr hin. Ohne Kontakt zur Außenwelt redet ihre Familie ihr ein, dass etwas nicht mit ihr stimme, dass man ihr helfen müsse. Und weil das Einzige ist, was Anahita täglich hört, setzen sich diese Worte bald wieder bei ihr fest. Sie stopft ihre Gefühle zu Janina wieder in ihre gedankliche Box, ihre Selbstliebe und Akzeptanz schrumpfen mit jedem Tag. Anahita beschreibt diese Zeit heute als traumatisch und sie fühlt sich damals hilflos und ohne jede Energie.
Also, es ist wirklich verrückt. Ich habe ja, also ich muss es echt nochmal sagen, ich habe ja nicht die Geschichte vorher gehört.
Mhm.
Und so viele Parallelen zu haben, ist verrückt. Also ich war wegen einem anderen Grund eine Zeit lang nicht zu Hause. Das heißt, ich war im Heim. Und dort waren genau diese Regeln. Ich hatte keinen Kontakt zur Außenwelt. Ich durfte nicht alleine rausgehen. Es waren Umstände, da könnte man glauben, das gibt es in Deutschland nicht. Das gibt es. Und,
aber nicht, weil du lesbisch bist.
Nicht, weil ich lesbisch bin, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich war nicht von zu Hause weg, weil ich lesbisch bin, sondern durch jahrelanges Mobbing und durch meine Familienverhältnisse war es nicht einfach für mich, überhaupt zu überleben. Und den Entschluss, dass ich aus der Familie gehe, den habe ich damals selbst getroffen. Dort sind unfassbar viele Dinge passiert, die mich halt auch genau wie sie dazu gebracht haben, dass das, was mir täglich gesagt wird, dass ich nichts wert bin, dass ich zu nichts reißen werde, all diese Dinge glaubt man. Also es ist wirklich verrückt, das ist ein anderer Grund, warum sie eingesperrt wurde, aber ich hatte gerade Flashbacks, wo ich mir denke, ich kann es so krass nachempfinden, weil ich war auch in so einer Situation und das war zwar ein anderer Grund, aber es ist ein Grund, weil Menschen denken, du bist krank.
Ja.
Das ist wirklich verrückt.
Das ist wirklich verrückt, genau. Deshalb sind auch so Glaubenssätze sehr, sehr wichtig. Also so die Art, auch wie man über sich selbst spricht.
Mhm.
Das ist, ja, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen. Das ist immer so schwer. Ich finde, es ist schwer, sich selbst Dinge zu sagen, die man nicht glaubt.
Mhm.
Also sich jetzt zum Beispiel so hinzusetzen, zu sagen so, ich bin hübsch, wenn man sich selbst gerade nicht hübsch fühlt, ist sehr, sehr schwer. Aber trotzdem ist es sehr wichtig, sich solche Sachen zu sagen, weil man einfach, also es ist einfach so, wenn dir Dinge immer wieder gesagt werden oder du dir selbst auch immer wieder Dinge sagst, irgendwann wirst du es glauben.
Ja.
Und das ist leider auch so ein bisschen das Problem, warum auch Eltern eben ganz großen Einfluss auf Kinder haben, wenn du viel kritisiert wirst für Dinge, die du tust, wenig gelobt wirst, deine Stärken nicht erkannt werden und so. Das kann extrem viel mit einem Menschen machen und halt auch dafür sorgen, dass man am Ende nicht so viel Selbstwertgefühl einfach hat. Und deshalb kann ich es auch voll nachvollziehen. Also sie ist da zu Hause, sie ist eingesperrt, ihr wird jeden Tag das Gleiche gesagt.
Ja.
Irgendwann denkst du dir, okay, ja, nee, ist peinlich.
Ja.
Ist peinlich, dass ich auf Frauen stehe. Ich schäme mich dafür. Ja, ich bin wirklich krank, also das
ich bin
ist
nicht okay.
Gesund. Ja.
Ich genüge nicht. Ja. Also all diese Dinge werden zur Realität.
Ja.
Und das ist was ganz, ganz, ganz Schreckliches. Da stirbt ein Teil deiner Seele. Und das, sich wieder zurückzukämpfen in einer Gesellschaft, die denkt, dass das nicht existiert, dass nicht gesehen wird, dass man dafür nochmal zurück, dafür ist ein CSD auch da, für Sichtbarkeit.
Ja, ja.
Dinge sichtbar machen. Das sind Lebensrealitäten von jedem Menschen. Also es sind Menschen hinter solchen Geschichten. Das ist eine wahre Geschichte. Ich sitze hier mit meinen Geschichten, du mit deinen Geschichten.
Mhm.
Das macht was mit einem.
Ja, voll.
Und da muss die mentale Gesundheit ist die Priorität Nummer eins. Und das wieder zurückzuerlangen, sich selbst wieder zu lieben und zu finden, ist so schwierig.
Ja, ja.
Ich hoffe, ich habe so Angst, wie es weitergeht.
Weiter geht's.
Mhm.
Ende 2017, das Mädchen ist noch 17 Jahre alt, lockern ihre Eltern nach 3 Monaten Hausarrest die Isolation. Anahita darf wieder in den Unterricht, aber ihre Eltern begleiten sie jeden Tag zur Hochschule und holen sie danach wieder ab. Ein halbes Jahr vergeht, in dem sie versucht zu kooperieren und ihrer Familie zu zeigen, dass sie sich gebessert hat.
Gebessert?
Ja. Auch wenn sie jeden Tag an Janina denkt, hat sie in dieser Zeit auch keinen Kontakt zu ihr. Zu groß ist immer noch die Angst vor ihrer Familie. Aber nach insgesamt 9 Monaten Funkstille zwischen den Freundinnen möchte sie endlich wissen, wie es ihr geht. Sie muss sie wiedersehen. 9 Monate ist so eine lange Zeit. Als Anahita in der Hochschule ist, schreibt sie Janina mit einem Fake-Account auf Facebook und fragt sie, ob sie sich bei einem gemeinsamen Freund kurz sehen wollen. Janina stimmt zu und wie durch ein Wunder lassen Anahitas Eltern sie an diesem Abend alleine nach draußen gehen. Auf dem Weg zu ihrem Kumpel dreht sich das Mädchen immer wieder um, aus Sorge, ihre Eltern könnten ihr folgen und herausfinden, mit wem sie sich trifft. Als sie die Wohnung endlich betritt, atmet sie erleichtert aus. Sie sieht Janina und mit einem Mal sind all die Gefühle, die ihre Eltern mit Gewalt versucht haben zu unterdrücken, wieder da, in genau der gleichen Intensität. Freude, Angst, Liebe, Trauer fluten Anahitas Körper und sie kann nicht glauben, ihre beste Freundin nach so langer Zeit wieder vor sich stehen zu haben. Beide sprechen daraufhin darüber, was passiert ist, und Janina sagt Anahita, dass sich ihre Gefühle nicht verändert haben. Und obwohl es Anahita genauso geht, weicht sie zurück. Die Zeit im Hausarrest hat sie verändert, hat sie zu einem gewissen Grad gebrochen. Wie du auch gerade gesagt hast.
Ja.
Sie kann keine Beziehung zu Janina führen. Sie kann sich nicht noch einmal darauf einlassen, mehr als nur Freundinnen zu sein. Ich wünsche mir einfach wieder dich als beste Freundin, so wie früher, sagt sie Janina, und diese akzeptiert ihre Entscheidung. Sie sehen sich nach diesem Treffen immer mal wieder bei Freunden und sprechen dort miteinander. Anahita denkt zuerst, dass es eine gute Entscheidung war, sich wieder bei Janina zu melden, weil ihr die Treffen gut tun. Doch statt Erleichterung spürt sie nach jedem Treffen immer mehr Angst. Sie hat Panik, dass man die beiden Mädchen zusammen sehen könnte und nicht nur ihre, sondern auch die Zukunft ihrer Freundin dadurch in Gefahr gerät. Sie muss an die Drohung ihrer Eltern denken, dass sie mit Janinas Eltern sprechen werden, sollten sie herausfinden, dass die Mädchen Kontakt haben. Anahita möchte ihre beste Freundin schützen, sie nicht in eine Geschichte reinziehen, die sie am Ende beide kaputt macht. Und als ihre Eltern wieder einmal ihr Handy kontrollieren, gibt Anahita innerlich endgültig auf. Sie merkt, wie ihr Körper und ihre Psyche nicht mehr können. Sie muss eine Entscheidung treffen. Anahita trifft sich ein letztes Mal mit Janina und sagt ihr, dass sie sich nicht mehr sehen können. Es ist das letzte Mal, dass sie sich sehen, und auch wenn Janina noch versucht, sie vom Gegenteil zu überzeugen, bleibt Anahita diesmal stark. Vielleicht ist es besser, wenn das hier endet, sagt sie, und ihr Herz bricht in 1000 Stücke. Dann dreht sie sich um und lässt Janina alleine zurück. Es ist der Schlussstrich, den sie für sich gebraucht hat, auch wenn es ihr bis heute wehtut. Alles erinnert Anahita danach an Janina, und sie hat panische Angst, ihr auf der Straße zu begegnen. 3 Jahre hält sie die Kontrolle ihrer Eltern noch aus, bis sie sich für einen Neuanfang entscheidet und nach Deutschland zieht. Hier ist sie frei und findet endlich auch den Weg zurück zu sich und ihrer Sexualität. Auch Jahre später denkt sie immer noch an Janina, und sie fragt sich, ob sie nicht noch einmal mit ihr hätte reden sollen, bevor sie das Land verlassen hat. Bis heute ist sie sich sicher, dass es so eine Verbindung wie zu ihr nur einmal im Leben gibt. Anahita wird nie vergessen, wie sehr sie Janina damals als Freundin und auch darüber hinaus geliebt hat. Sie weiß nicht, wo ihre ehemalige beste Freundin heute steckt oder wie ihr Leben inzwischen aussieht, aber sie hofft einfach, dass es ihr gut geht und dass sie endlich glücklich ist.
Ich muss weinen.
Ja, es ist keine Geschichte mit Happy End, leider.
Mann.
Ja.
Ich hätte es mir so gewünscht.
Ich hätte es mir auch voll gewünscht. Also sie ist durch so schwere Zeiten gegangen. Sie hat so viel mitgemacht. Ja. Und dann trifft sie die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen.
Ja.
Und ich finde es super schade, dass sie sich nicht nochmal bei Janina gemeldet hat.
Ja.
Man weiß ja nie. Vielleicht wäre sie bereit gewesen, mit nach Deutschland zu kommen.
Voll.
Aber wenn es das Schicksal so will, vielleicht kommt sie auch nach Deutschland. Die werden sich wieder finden.
Ich hoffe. Ich will, dass das ein Happy End ist. Etwas, was so verdient wäre für beide Seelen.
Absolut.
Also, die ganze Geschichte ist ja so dieses Hin und Her und Hin und Her. Und die einzige Sache, die ja nicht funktioniert, sind die äußeren Umstände. Es sind ja nicht mal sie. Also, das ist so traurig.
Das ist so traurig. Und auch dieser Satz mit, dass es nur einmal im Leben so eine Verbindung gibt.
Ja, das habe ich.
Heftig. Sag ich, habe ich auch mit Livia, also auf freundschaftliche Art und Weise. Aber ich sag auch, eine Freundin wie Livia, sowas findet man einmal im Leben so.
Ja.
Und wenn sie die Person natürlich hatte und sich jetzt auch noch so viel später immer noch sicher dessen ist. Ja. Vielleicht, also ich denke, du wirst diese Folge hier hören. Vielleicht wirst du ja doch irgendwann da sitzen und dich dazu entscheiden, dich nochmal bei ihr zu melden. Aber wenn nicht, wirst du natürlich auch deinen Weg gehen. Und ich meine, es ist ein super starker Schritt, das Land zu verlassen.
Also
so, ich weiß jetzt nicht, ob sie ganz alleine nach Deutschland gekommen ist oder ob da noch jemand mitgekommen ist, aber seine Familie hinter sich zu lassen,
das ist so mutig.
Ja,
aus diesem Kreis rauszubrechen, vor allem auch so, du hast dir Monate versucht, dich anzupassen.
Jahre hat sie versucht, sich anzupassen.
Das ganze Leben drehte sich darum, die Eltern glücklich zu machen. Du hast alles verloren. Du warst alleine. Du hast gedacht, du bist krank. Du kämpfst die ganze Zeit alleine. Und dann musst du das alles, womit du groß geworden bist, hinter dir lassen, ein fremdes Land aufsuchen, um sicher zu sein. Das hätte nicht sein müssen. Wären die Eltern wirklich einfach Eltern? Ich finde, das ist nämlich die Aufgabe der Eltern.
Ja, absolut.
Sicherheit für das Kind zu sorgen.
Ja.
Und sie haben wirklich alles falsch gemacht. Also man hätte ja in beliebigen Situationen anders reagieren können und sie haben alles falsch gemacht. Sorry.
Ja.
Also so stark aber, dass sie sich dann sagt, mein Leben ist mir so lebenswert, dass ich den Mut fasse, das Land verlasse, nochmal komplett neu anfange, in einem Land, wo ich nicht groß geworden bin, um glücklich sein zu können, ist wirklich unfassbar mutig.
Voll.
Und das ist ja eine Story, die man oft hört. Also wie viele Menschen flüchten müssen, damit sie nicht umkommen.
Ja.
Nur wegen ihrer Sexualität oder Identität.
Das ist crazy. Und an der Stelle finde ich, ist es auch einfach nochmal wichtig zu sagen, ich weiß auch, dass Eltern auch unseren Podcast hören. Und vielleicht hier einmal an euch, oder generell an alle Menschen, man muss es nicht weiterleben, wie man es beigebracht bekommen hat.
Ja.
Ich glaube nämlich, bei ganz vielen Eltern ist das Problem, die sind so aufgewachsen. Früher war alles einfach nochmal viel strenger, als es heute ist. Ja, früher durfte man sich nicht so ausleben, wie man es heute vielleicht darf, was aber nichts Negatives ist. Also, dass man das jetzt darf und wenn euch das so beigebracht wurde, ihr seid immer Herr über euer eigenem Leben. Ihr könnt eure Meinung noch ändern.
Voll. Und es ist wichtig, dazu zu lernen.
Absolut wichtig. Und genauso wie Anahitas in der Geschichte geschafft hat, sich einzugestehen, so okay, mit meinen Eltern kann ich es nicht. Ich kann mit meinen Eltern nicht das Leben führen, was ich führen möchte.
Mhm.
Genauso ist es leider. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, so die Familie zurückzulassen, weil es ist trotzdem die Familie.
Ja.
Es sind trotzdem deine Eltern, die haben dich trotzdem auf die Welt gebracht und großgezogen. Mhm. Es ist auch irgendwo sind deine Eltern ja auch so Teil deiner Identität.
Mhm.
So, deshalb verstehe ich, dass es auch schwer ist zu sagen, okay, ja, scheiß drauf, die lassen mich mein Leben nicht leben, dann gehe ich halt.
Mhm.
Aber am Ende lebt man sein Leben nur für sich selbst.
Ja.
Und wir sollten alle irgendwann, wenn wir alt sind, da sitzen und uns denken, ja Mann, ich habe mein Leben genauso gelebt, wie ich es wollte.
Ja.
Habe mich glücklich gemacht, nicht meine Eltern glücklich gemacht oder Menschen um mich rum irgendwie, habe denen gefallen.
Ja.
Sondern ich habe es genauso getan, wie ich es wollte.
Ja. Das ist nämlich auch nicht die Aufgabe deines Lebens, die Eltern glücklich zu machen. Du lebst nicht das Leben für deine Eltern. Deine Eltern haben dir das Leben gegeben. Du hast es dir nicht ausgesucht, da zu sein. Du bist es jetzt. Du bist da aus einem Zufall geboren. Du siehst aus Zufall so aus. Du bist es jetzt. Und du hast das Recht, dein Leben so zu leben, wie du willst.
Absolut.
Solange du die Würde des anderen Menschen nicht verletzt. Und das ist wirklich Fakt. Du kannst dich ausleben. Du kannst hinterfragen. Selbst ich bin in vielen Dingen noch unwissend. Und ich freue mich darauf, dazu zu lernen. Und es gibt Eltern, die sind auch mit Themen überfordert, weil sie sich vielleicht damit noch nie auseinandergesetzt haben. Das ist okay. Es ist okay, Fehler zu machen. Aber es ist wichtig, die einzugestehen. Und es ist wichtig, lernenswillend zu sein.
Voll.
Man muss als Eltern, man macht nicht alles richtig. Weil wie? Zur Hölle? Wie soll das gehen?
Ja.
So, ne? Aber es ist wichtig, aus seinen Mustern rauszubrechen.
Ja.
Ob es jetzt ist, dass die Eltern einen vorschreiben, du hast die und die Ausbildung und dann machst du dies und dies und das. Es tut mir vom Herzen leid, wenn dein Leben so verlaufen ist und dein inneres Kind ist wahrscheinlich unfassbar dolle traurig darüber. Aber bitte projiziere das Leben nicht auf dein dein Nachkommen. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du selbst irgendwie struggles und sagst, ich kann nicht mehr für meine Familie leben. Es funktioniert nicht mehr. Und wie wir auch in der Geschichte gehört haben, es ist nicht einfach. Und es ist in anderen Geschichten noch viel schwerer. Und man sollte das Leid des anderen nicht mit all seinem eigenen aufwiegen. Aber man weiß, man kann sich durch Familie, also durch Freunde, seine chosen family bauen. Und wie du schon meintest, Livia und du, ihr seid so enge Freunde, dass ihr werdet nie wieder so eine Bindung in irgendjemand anderen finden. Das ist auch eine Art von Familie.
Ja,
und
voll.
Also ich sag auch immer, meine Freunde sind meine Familie. Ich kann mir sie aussuchen. Und wenn mir das nicht passt, wenn du mich nicht unterstützt und wenn du mich nicht so akzeptierst, wie ich bin, dann bist du kein Freund, dann bist du kein Teil meines Lebens. Und alle anderen sind herzlich willkommen. Aber du hast wirklich die Priorität, ist es, dass du glücklich bist im Leben.
Absolut.
Wirklich.
Voll und ganz.
Und da ist es egal, welche Sprache du sprichst, woher du kommst, wie du aussiehst, welche Identität du hast, welche Lehre du hast oder ob du überhaupt eine hast, welchen Beruf du ausübst. Du musst im Endeffekt glücklich sein.
Ja.
Und boah, das ist so wichtig zu sagen, weil ich sehe das bei meinen kleinen Geschwistern. Meine eine Schwester sagt letztens zu mir, ich mache jetzt Fachabi, aber ich muss wissen, was ich werde. Ich so, Maus, du musst nichts gerade, außer existieren. Mhm. Atme mal ganz kurz. Und ich habe ihr eine kleine Standpauke gehalten, aber eher so Motivationsrede, weil ich war so, boah, ich hätte das super gerne gehört. Weil ich habe dieses so, du musst eine Ausbildung machen, du musst studieren, du musst arbeiten, du musst viel Geld verdienen, um glücklich zu sein.
Ja.
Dieser Weg ist niemals für mich geschrieben worden. Also,
ja, ich habe es auch versucht.
I tried my best, aber ich bin wirklich jedes Mal, wo ich gerade so in die Gerade reingekommen bin, bin ich so abgedriftet. Wow.
Ja.
Und ich bin glücklich darüber. Ich bin so glücklich, dass ich die Erfahrung anders machen durfte und mache und dass ich so stark bin, dass ich sagen kann, ich bin trotzdem stolz auf mich. Und es ist
absolut
so wichtig. Ja. Klopft euch selber auf die Schulter. Ich mache das mit Erstklässlern. Klopft euch auf die Schulter.
Mhm.
Und das ist total wichtig, ja. Also ich bin super stolz auf sie, dass sie diesen Weg gegangen ist und ich hoffe, dass sie wirklich aus diesen ganzen Geschehnissen ein Leben führen kann, was für sie lebenswert ist.
Ja.
Ja, auch für beide tatsächlich.
Das hoffe ich auch für sie.
Mhm.
Ja. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Also irgendwie eine sehr traurige Geschichte.
Mhm.
Trotzdem vielleicht mit einem kleinen Happy End. Also ich meine, so auszureißen ist ja schon was ganz Tolles. Und an der Stelle auch einmal vielen Dank an dich, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Es war eine wirklich sehr schöne und sehr inspirierende Geschichte.
Ja.
Und da auch einmal danke an dich, dass du heute hier dabei warst. Ich glaube, du warst genau die richtige Person.
Hä? Das ist so crazy.
Das ist echt verrückt. Leute, ich wollte die Folge erst mit Hannes aufnehmen. Ja.
Oh, wow.
Ja. Und ich sag, Hannes hätte halt hier gesessen. Ich hätte ihm das erzählt und er wäre so gewesen, scheiße. Ja, doof.
Ja, Hannes, sorry, tut mir leid, ich bin da schon besser
das
gewesen.
Das ist ein super, super, super sensibles Thema. Und deshalb finde ich das auch sehr wichtig. Und ich glaube oder ich hoffe auch, dass wir vielleicht ein paar von euch auch ein bisschen Mut mit auf den Weg geben können. Falls jemand von euch vielleicht ungeoutet ist, es gibt schlimme Geschichten, es geht oft schlimm aus, aber es geht ganz oft auch gut aus und ihr lebt euer Leben für euch und ihr habt immer selbst in der Hand, welchen Weg ihr gehen wollt.
Das Einzige, versucht, dass wenn ihr euch outet, safe zu sein, weil sie hatte keinen safe Support, sie war alleine damit. Es gibt so viele Plattformen. Wir sind mittlerweile über Social Media eine Community geworden, auch wenn jetzt man nicht in der Community an sich ist. Es gibt so viele Plattformen, wo man sich Hilfe suchen kann, wo man einfach ein offenes Ohr hat. Es gibt so versteckte Projekte, die umgesetzt werden. Es gibt Projekte, wo man anonym hingehen kann, einfach nur anrufen kann. Versucht euch erst safe zu fühlen. Ich wünsche mir eine Welt, wo man sich nicht outen muss, weil Hetero-Menschen tun es auch nicht. aktuell sind wir noch auf diesem Stand. Aber traut euch, weil euer Leben ist so viel wert. Ja,
absolut.
Ja. Danke, dass ich hier sein durfte.
Danke, dass du hier warst. So, Leute, falls jemand von euch eine coole, eine traurige, eine kranke, eine toxische, whatever Freundschaftsgeschichte für uns hat, die ihr gerne hättet, dass wir die hier erzählen, dann schreibt die gerne an tnt@dasding.de. Ihr müsst die auch nicht ausführlich schreiben. Es reicht, wenn ihr so grob schreibt, worum es in der Geschichte geht. Wenn die Geschichte nämlich in Frage kommt, dann wird sich unsere Autorin bei euch melden und dann könnt ihr das dann alles nochmal ganz ausführlich erzählen. Ich muss jetzt den Part übernehmen, den sonst Livia übernimmt, und an der Stelle ist mir gerade auch aufgefallen, dass ich vergessen habe, am Anfang zu sagen, dass ihr den Podcast immer als allererstes bei ARD Sounds hört. Und folgt uns auf allen Plattformen, Sounds, YouTube, Spotify. TNT ist ein Podcast von Das Ding vom SWR. In der Redaktion sind Annika Binger, Linda Fricke, Timo Klump und Wiener Nüing. Autorin ist Chiara Dombeck, Schnitt von Abdullah Almala. Aufnahmeleitung Natascha Schultheiß, Sounddesign Max Dingeldein und Cover von Anna Klimm. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, diese Folge, und wir hören uns nächste Woche.
Bin ganz gespannt.
Ciao.